Kannst du auch noch spontan umentscheiden, ne?
Nein, mach ich nicht. Das haben wir jetzt so gesagt. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey!
Hi, Lukas.
Niklas.
Ey, wir nehmen heute auf. Lukas wollte eigentlich krank machen, aber er müsste jetzt quasi beim ersten Tag schon hier in der Test vorlegen.
Ja.
Das kriegt er nicht hin, deswegen.
Da ist unsere, da ist die Geschäftsleitung der Schwitzkasten Corporation.
Ja.
extrem streng. Schwitzkasten e.V.
E.V., genau. Das ist ein sehr strenger Verein hier.
Ja.
Ja, hi!
Na?
Paar Tage nicht gehört.
Ja.
Also podcastmäßig zumindest.
Ja.
Ja.
Es gab Leckeier. Entschuldigung.
Was? Achso, Leckeier heißt auf. Südsudanisch, öffne ein Bier.
Ja. Den dazugehörigen Monat könnt ihr euch denken.
Lecker, so,
ja.
Ey, dieser Monat ist Schwitzkasten Geburtstagsmonat.
Ja.
Ihr wisst das, wer uns schon länger hört.
Dass wir Geburtstag haben einmal im Jahr.
Ja, haben die meisten Menschen und Vereine.
Ja.
Wir werden 8 Ende dieses Monats. 8 Jahre Schwitzkasten, Alter.
Verrückt. Darauf stoßen wir erstmal an.
Machen wir.
Auf bald 8.
Ja.
Geil.
Cheerio.
Das bedeutet aber auch, dass zwei Dinge. Erstens, SummerSlam naht. Denn unsere erste Episode in der Geschichte des Schwitzkastens war eine SummerSlam-Preview.
Ja.
Und tatsächlich, auch diesmal fällt sie ziemlich genau in unsere Geburtstagswoche.
Mhm.
Das bedeutet aber auch, es wird wieder Zeit für einen Q&A-Podcast.
Ja, Geburtstags-Q&A, geil.
Ja, da kann man doch schon mal zumindest vorsichtig mit einem Bleistift sich Fragen notieren.
Denkt schon mal darüber nach, was ihr uns demnächst einreichen werdet.
Ja.
Also wir hauen dann nochmal eine Episode Mitte des Monats raus über irgendwas mit Wrestling und dann rufen wir nochmal genau dazu auf. So, ne? Ihr kennt das Spiel. Wer es nicht kennt und uns vielleicht echt erst seit heute hört.
Poh! Herzlich willkommen.
Schande, aber auch geil. Du kannst extrem viele Folgen hören, rückwärts.
Ja.
Und hör dir mal die Q&A-Folgen an. Ist geil.
Ja. Ey, wir werden bestimmt noch mehrere Folgen bis dahin machen. Es ist halt einfach erst ich guck kurz, 3. Juli.
Ja. Krass.
Ja.
3. Juli, Alter. Wie ging das denn?
Verrückt, ne?
Ja.
Es sind aber auch Sachen passiert in der Vergangenheit. Also nicht nur in den letzten 8 Jahren, noch nicht ganz 8 Jahren, sondern jetzt ganz konkret in den letzten paar Tagen. War ein ereignisreiches Wochenende in der bunten Welt des
Fußballs. Ja, WM, yeah.
Wrestling.
Ach so.
Es haben Leute geschwitzt und einen Schaukampf abgeliefert, einerseits in Riyadh, Saudi-Arabien.
Schande, Blut.
Und andererseits in San Jose, California.
Was war da? Ach so, Forbidden Door, oder
ja,
was?
Ja, ja.
Echt?
Ja. Ist näher dran an Japan.
Hast du San Jose gesagt?
Ja.
Und meinst San Jose?
Ja.
Das ist ja lustig. Ich hab's nicht gerafft. Ich dachte, wo war AW? Was für ein Pisskaff? War die jetzt wieder irgendwo südlich von San Jose?
Ja, aber also tatsächlich, mir ist jetzt gerade erst gedämmert, dass das in Kalifornien zu machen, zumindest geografisch einfach das nächstmögliche zu Japan ist, was sie machen können in den USA.
Ja, genau. Keine Ahnung, San Jose ist auch recht südlich, ne? Das heißt, du bist ja auch dann irgendwo Richtung Mexiko unterwegs.
Das ist derbe an der mexikanischen Grenze, ja.
Also, da bist du jetzt eigentlich perfekt gewählt, weißt du? CMLL war da ja auch mit, ich glaube, einem Match.
Also San Jose quasi das Dreiländereck, wenn man so will. Also ist zwar ein bisschen Pazifik zwischen, aber ansonsten chillig.
Ein bisschen, ja. Ein bisschen Pazifik.
So. Genau, das war. Und dann war, glaube ich, noch Great American Bash, aber das habe ich bisher nicht geguckt.
Ja, das habe ich schon gesehen. Da ist auch was passiert.
Dann war natürlich auch schon wieder ein bisschen Raw und ein bisschen Dynamite. Wir nehmen das hier an einem Freitagabend auf. Das heißt, es ist in dieser Nacht noch ein Smackdown. Das werden wir aber jetzt nicht behandeln können, weil wir nicht in die Zukunft reisen können.
Wir sind ja nicht Krösus.
Der konnte auch nicht in die Zukunft reisen, soweit ich weiß.
Wer ist Krösus wirklich gesehen jetzt? Also
Krösus war dieser Typ, der alles, was anfasste, wurde zu... Nein, das war Midas. Krösus war ein sehr reicher König. Der war einfach nur reich.
Dann sind wir definitiv nicht Krösus.
Nein.
Aber also man sagt doch immer,
Es gibt ja Sprichworte mit Krösus, ne?
Bin ich Krösus,
zum Beispiel. Bin ich Krösus, ja, also wenn man sich irgendwas nicht leisten kann wahrscheinlich.
Ja, genau. Okay. Ich glaube, der war einfach sehr reich, ja. Gemessen an für seine Zeit. Vielleicht war er ähnlich reich wie Elonius Musk, man weiß es nicht.
Ja, das sind alles historische Figuren, ne? Die gibt's ja. Wirklich. Wobei Musk gibt's, glaube ich, nicht real.
Nee. Wusstest du, dass ein Anagramm von Musk Scum ist?
Lass mich kurz wirken. Mhm. Gibt's von Elon auch ein geiles Anagramm?
Noel, Leon.
Ah, Leon also, ist geil.
Also ich finde Leon Scum total guter Wrestlername.
Leon Scum, Alter. Richtig geiler Name. Sieht so ein bisschen aus wie Clark Connors, nur noch schmieriger und abgefuckter. Eine Mischung aus Darby Allin und Clark Connors, sehe ich gerade.
Ja,
also so grunchig, aber halt wirklich auch schmierig dabei. Grunchig, schmierig.
Ich glaube, es ist einfach das Pseudonym von Full Nixon. Leon Scum.
Geil. Macht keinen Sinn, aber ja.
Ja.
Let's go. Krass.
Gut.
Ja, genau. Also Dynamite und Raw haben wir halt auch noch gesehen.
Ja.
So, heute, gestern irgendwie. Da sind auch ein paar Sachen passiert, über die können wir auch noch reden.
Ja.
Das heißt, ihr bekommt hier mal wieder einen Hybrid-Podcast.
Ja.
Über WWE und AEW, wer da Bock drauf hat.
Genau. Das heißt, je nachdem, womit wir jetzt anfangen, diejenigen, die sich nur für das andere interessieren, müssen halt einfach raten, wo wir damit anfangen könnten im Laufe des Podcasts später. Es sei denn, niemand vergisst, einen Timestamp in der Folgenbeschreibung zu hinterlassen. Das kann aber passieren.
Ey, kurze Fun Fact. Ich saß letztens da auf dem Sofa, wir nehmen gerade bei mir auf, und hier ist so eine große Pflanze neben dem Sofa.
Also du sitzt auch manchmal auf dem Sofa?
Ja, ja.
Ich dachte, das ist nur für mich hier.
Nein, nur wenn du nicht da bist, natürlich.
Okay.
Und ich saß da und habe gerade irgendwie, ich glaube, ich habe ein WM-Spiel geguckt, Norwegen, glaube ich, gegen irgendwen. Und dann ist ein so ein Blatt, es hat sich gelöst und hat mir eine Backpfeife gegeben.
Geil.
In dieser Pflanze.
Ja.
Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass ich da gerade neben sitze. Das heißt, es kann wieder passieren, habe ich das Gefühl. Ja.
Sitzt doch auf einer guten Backpfeifenhöhe für dieses eine Blatt da.
Das hier? Das könnte so hoch schnell.
Nee, das da. Das ja.
Hier, ja, das. Perfekt. Ja.
Ja. Das könnte ich
hart. Gut.
Ja, was ist das für eine Pflanze? Kannst du sie benennen?
Nee. Nee, irgendwie nicht. Mein Vater ist krass bei sowas. Er kann einfach die lateinischen Namen aller Pflanzen.
Aller.
Aber ich habe echt keine Ahnung.
Okay.
Weiß nicht. Die ist unten rot und oben grün. Also was die Blätter angeht.
Ja.
Was ein krasser Flex ist, irgendwie.
Ja. Ja, okay.
Aber völlig irrelevant, weil das ist ja ein Audio-Podcast und niemand sieht diese Pflanze. Wir reden viel zu lange über diese Pflanze. Ist meine Schuld.
Aber vielleicht stellen sich Leute das jetzt vor und haben das lustige Kopfkino wie eine ungefähr, ich würde mal schätzen, 1,50 große Pflanze mit von unten so beerenfarben roten Blättern und oben hell und dunkelgrün gestreiften Blättern, die ja Ohrfeigen gibt.
Stellt sich vor wie Roxanne Perez, passt von der Höhe.
Ja.
Breite auch ungefähr. Ja.
Ja.
Schickt uns mal für den Q&A-Podcast Ende des Monats auch Pflanzenfragen.
Fände ich gut, ja.
Ja, gab mal gute so zu Bäumen und sowas. Macht da mal was.
Pflanzen sind auf jeden Fall guter Stoff.
Ja, lass mit WWE anfangen, oder?
Okay.
Dann steigen alle aus, wenn wir über AEW reden. dann ist es einfacher.
Du meinst, wir provozieren weniger unnötiges Skip-Verhalten jetzt, wenn wir es so rummachen?
Absolut.
Alles klar.
Ja.
Ja. Check. Mario, tut mir leid, du musst ein bisschen warten.
Und dann reden wir jetzt wahrscheinlich 2 Stunden über WWE und dann sagen wir, wir haben es nicht mehr geschafft, es ist jetzt einfach zu spät und dann mit Mario sterben.
Das haben wir mal eine Zeit lang gemacht, oder? So als Running Gag? Das war gut. Das
ja,
war sehr lustig.
Nur wir fanden es lustig, aber ja.
Das reicht ja. Ey, krass, ist dir schon mal aufgefallen, also vielleicht ist es dir aufgefallen oder ist es Absicht, dass diese Blumen dort und die Kerze dahinter eine matchende Farbe zur Unterseite der Blätter dieser Pflanze hier haben?
Ist mir noch nicht aufgefallen, nein.
Das ist ja richtig geil.
Ja, krass. Ich glaube, seit meine Freundin hier wohnt, passieren solche Dinge nicht zufällig.
Ja, das würde ich ja auch unterstellen. Sie hat nämlich Geschmack.
Ja.
Also weitgehend.
Weitgehend.
Es gibt Gegenbeweise.
Ja, Männerwahl, fragwürdig.
Männerwahl, fragwürdig. Auch guter Name für ein deutsches Tag-Team.
Ja, stimmt. Männerwahl, fragwürdig. Ja.
Oder Wrestlerin. Auch einfach ein guter Name.
Auch
für
gut.
Für ein weibliches Tag-Team.
Ja. Männerwahl, fragwürdig.
Weißt du, sonst so. Geil. Ja.
Wrestlern auch nur Intergender-Matches.
Könnte, also, ne, es könnte eine Band sein, könnte eine Serie sein oder so, aber auch ein Tag-Team.
Ja. Gut, also.
Okay.
Ey, so. Steigen wir bei Night of Champions ein.
Ja, alles klar.
Geil. Was war da los? Schon lange her. Wir haben es zusammen geguckt, oder?
Nein.
Bist du sicher?
Ja.
Was? Nein, was haben wir denn letztens geguckt zusammen?
Das war Forbidden Door.
Ah, okay. Ja. Okay, ich krieg's nichts mehr hin. Das wirklich.
Mach nichts, dafür bin ich ja da.
Ja.
Fürs Hinkriegen.
Ja. Ja, okay.
Wie ist die Aufgabenverteilung bei euch? Ja, ich bin dafür da, was hinzukriegen. Ja, was suchst du?
Mein Handy, dann kann ich mir kurz die Karte aufmachen. Ey, ich habe keine Notizen für heute, ansatzweise.
Das macht doch nichts. So, bei Noche de los Campeones, was im spanischen Teil von Riad, Saudi-Arabien stattfand,
ja,
wurden unter anderem die beiden Finals des King und Queen of the Ring Turniers ausgefochten. Mhm. Darüber sollten wir vielleicht einmal als allererstes sprechen, wenn es dir beliebt.
Ja, voll, hat Implikation. Ey, wie wir es gesagt haben, ne? Oder ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber Oberfemia hat das Ding geholt.
Aber hallo.
Ich find's eigentlich geil, dass da jetzt auch keine Lesnar-Unterbrechung kam.
Ja.
So, dass der sich danach bei Raw angemeldet hat.
Ja.
Wichtig. Das, so konnte man das Turnier einfach clean durchziehen. So, Oberfemia hat gezeigt, dass er der Mann ist. Ist einfach der Ficker. So, es gibt keine Rechtfertigung, dass Jey Uso Oberfemi besiegt. Deswegen alles richtig gemacht, glaube ich.
Voll.
Ja.
Also wirklich jetzt.
Ja.
Da führte auch kein Weg dran vorbei vom Aufbau her. So.
Ja, ja.
Ich mochte sehr gerne, wie das Ganze noch in dem Go-Home-Run sozusagen davor bei SmackDown endete. So als Oberfemi noch so als Letzter rauskam, während alle irgendwie rumgelabert haben über Sachen und irgendwie so augenblicklich so dieses Gefühl war von, oh shit, der ja auch.
Ja, stimmt.
So, das ist schon sehr schön, die Bedrohlichkeit dieses Szenarios, das seinen Namen trägt. Ja, und dann haben sie genau das wieder weggeworfen im Prinzip, indem sie ihn darauf haben verzichten lassen, dass er sein eigentlich mit dem Sieg des King of the Ring Turniers kommendes Titelmatch einlöst. Mhm. Indem er sich lieber gesagt hat, ja gut, dann nutze ich doch die Gelegenheit und beleidige Brock Lesnar nochmal als Bitch.
Ja.
Und trete gegen ihn an. Womit wir jetzt beides haben, weil ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, dass Brock Lesnar und Oberfemi einfach ein korrektes Match für SummerSlam wäre. Mhm. So, da das Rubber-Match zu machen, aber dass das natürlich seinem King of the Ring-Sieg im Weg stünde, theoretisch. Nee.
Nee.
Man kann auch einfach eine Stipulation aufmachen und die gleich wieder wegschmeißen.
Ich find's eigentlich smart gelöst, weil ich mich jetzt SummerSlam-mäßig halt auf das Match freue, was denn da um Reigns stattfindet. Da kommen wir später zu. Mhm. Da steht nämlich auch das Titelmatch. Ich glaube, Oberfemi ist einfach noch nicht genug Draw, um ein SummerSlam-Match gegen Roman Reigns zu haben jetzt.
Mhm.
Ich glaube, der soll noch mal so 3 Monate, 4 Monate gebaut werden. Keine Ahnung, ne? Vielleicht auch 2. Sollte ja Lesnar wegfegen und dann kannst du es machen, so. Alles cool. Er hat ja gesagt, im Backstage-Segment bei Raw, irgendwie so, ja, ey, so, ich hab Zeit, so, alles klar, ich will jetzt erstmal diesen Ficker da, Lesnar, aus dem Weg räumen, so. Mhm. Finde ich okay, er hat ja immer noch die Number One Contender Nummer laufen.
Und weißt du, was ich noch lieber daran mag? Also als ich, also check ich total, was du sagst, würde ich auch so unterschreiben. Was aber nicht heißt, dass er nicht auch einfach, dass man es nicht hätte machen können und die Leute das tot gefeiert hätten und ihn zu diesem Match getragen hätten. Ne? Also da bin ich schon relativ sicher.
Muss halt
aber
aufbauen dann, ne? Richtig
genau, gut, eben. Ja. Aber ja. Fürs breite Publikum sozusagen darf da gerne noch was kommen.
Ja. Und da kommt was, das, wie gesagt, wir kommen gleich zu.
Eben. Ja. Und ich habe aber wirklich so augenblicklich quasi, als Oberfemi den Sieg geholt hat bei Night of Champions, war ja auch das Eröffnungsmatch. Ehrlich gesagt gedacht, okay, jetzt kommt Brock Lesnar raus und haut ihm noch einen aufs Maul. Mhm. Ist nicht passiert.
Mhm.
Und als es dann überging zu Io Sky gegen Liv Morgan, unterbrochen von Danhausen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Naja, egal. Als es dazu überging, war wirklich mein erster Gedanke so, ah, scheiße, jetzt kommt Lesnar ja bei SummerSlam und mischt sich in das Titelmatch von Oberfemi ein. Was für eine Kacke.
Mhm.
Und deswegen bin ich ganz froh, dass sie es so gelöst haben. Und so stumpf das klingt, aber wenn man Wrestling halt einfach kennt, dann ist es schon für mich als Fan sehr angenehm zu wissen, dass diese Wildcard Brock Lesnar und dieses Damoklesschwert von einem Run-In einfach aus dem Spiel genommen wird, indem das erstmal abgehakt und zu Ende erzählt wird, ja, bevor Obafemi den nächsten Schritt Richtung Titel macht. Das finde ich tatsächlich gut, muss ich sagen.
Ja, ist eine cleane Nummer dadurch geworden. Das mag ich auch. Und das andere, das Match, das Reigns jetzt hat, wie ich es einfach nicht sage und immer auf später rekurriere, sollte auch tatsächlich irgendwie keine, ja, sollte auch einfach clean stattfinden bei einem Großevent, so. Und das letzte Großevent dieses Jahres ist SummerSlam. Danach sind halt noch andere PLEs, aber die sind nicht so groß wie SummerSlam. Nee. So, ne? Deswegen auch das Match, über das wir bestimmt reden werden.
Ja, ja. Also ich meine, theoretisch ist noch das eins der Big Four, nämlich Survivor Series da, aber seit Survivor Series Four Games ist es das höchstens noch ein Little Four.
Schon Jahre nicht mehr, genau. Ja, ja, genau, seitdem. Einfach degradiert. Ja, genau.
So.
Ey, kurz noch ein Satz zu Femi. Für mich erschöpft sich Femi so ein bisschen gerade in seiner Darstellung so. Er muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu viel so Crowd Favoring Shit macht, so dieses ganze, er geht mir gerade ein bisschen zu viel auf die Crowd ein, auf die Pops und so. Ich mochte es ein bisschen lieber, als er so mit einem Selbstverständnis darüber stand, dass er wirklich angefeuert wird. Sehr stark, so.
Ja, check ich. Ich glaube und hoffe, dass das so ein Phänomen der Momente ist, wo er gerade sonst nichts zu erzählen hat, weil er die Zeit irgendwie haben soll und füllen soll, auf eine gewisse Art. Ich glaube, dass jetzt, wo das Lesnar-Ding steht, er das nicht mehr brauchen wird, weil es das halt zu erzählen gibt, sozusagen. Denn in der Lesnar-Fehde hat er das eigentlich sehr gut gemacht, so, und sich fokussiert auf sein eigentliches Ziel.
Genau.
So, und erstmal finde ich das aber eigentlich auch ganz okay ist, also ich check, was du meinst, und mich hat's jetzt noch nicht so gestört, weil er hat ja jetzt ein Ziel erreicht, so, und er wollte quasi einmal das, sozusagen, das Etappenziel einmal abhaken, sich kurz darin suhlen und dann ja auch weitergehen und ankündigen, gegen wen er denn antreten würde, um den Titel, so. Ich mochte aber, muss ich sagen, seine Pose mit der Krone wirklich sehr gerne. Das war stark.
Ja, posen kann er.
Posieren kann er wirklich sehr gut. Aber mal gucken. Ja, aber da merkt man schon, dass Obafemi, wenn er nicht eine Fehde hat, so, und einen Gegner, an dem er sich abarbeiten kann, dass er halt so viel einfach auch noch nicht anzubieten hat, erzählerisch, so aus sich selbst heraus, ne?
Ja.
Dann ziehst du dich halt zurück auf, ich interagiere ein bisschen mit dem Publikum, lass mich feiern und dann gehe ich wieder nach Hause.
Ja. Ist ja auch erst kurz dabei, ne? Die meisten Leute erzählen die guten Geschichten über sich, mit sich, wenn sie halt schon etabliert sind und halt irgendwie Beziehungen haben, so, ne? Wie so ein Sami Zayn oder so, Alter. Ich sehe gerade, dass Sami Zayn ja Champ geworden ist.
Ja. Auch dazu kommen wir noch.
Lass kurz über dieses andere Turnierfinale reden. Io Sky hat Liv Morgan besiegt nach einer Viertelstunde.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was ich da getippt habe. Da hast du nicht Liv Morgan als Siegerin getippt am Anfang mal?
Ich weiß es auch nicht mehr, weil...
du hast erst Chelsea Green gewollt.
Ach so, du meinst als Turniersiegerin?
Ja.
Hast du nicht Liv Morgan als Turniersiegerin gewollt?
Nee. Ich wollte immer nur JC Jane.
Du wolltest immer nur JC Jane.
Schmucklos erste Runde raus.
Ja. Ja, da waren wir auch traurig drüber.
Ja.
Ja, Io Sky. Ja, wir haben uns irgendwann mal auf Liv Morgan schon geeinigt vom Ding her, um dann das Finale Liv Morgan gegen Rhea Ripley zu kriegen. Und ich bin auch relativ überzeugt davon, dass das eine gute Idee gewesen wäre und dass das möglicherweise auch der Plan gewesen wäre, wenn Ripley sich nicht wieder verletzt hätte.
So. Ist denkbar, ja. Ich weiß auch gar nicht, was Io Sky jetzt so macht beim SummerSlam.
Gegen Liv Morgan antreten, hat sie direkt gesagt, nachdem sie gewonnen hat im Match.
Okay.
Ja,
okay.
Direkt nach dem Match hat sie das schon angekündigt. Und das, muss ich sagen, finde ich eine sehr müde Entscheidung, weil wir haben ja das Match gerade gesehen, eine Viertelstunde, und dann kriegen wir das bei SummerSlam halt nochmal.
Ja.
Ich weiß nicht genau. Also ich meine, bis dahin hat Liv Morgan die Aufgabe, irgendwie zu versuchen, den Fluch von Danhausen loszuwerden.
Ja.
So, der sie den Sieg gekostet hat.
Ja.
Danhausen nervt mich.
Ist zu viel Gefluche?
Danhausen ist funny, aber der sollte sich nicht in ein Titelmatch einmischen oder in ein Number One Contenders Match einmischen. Es gibt Grenzen. Liv Morgan verfluchen, die hat er eigentlich gerade einen echt ernsthaften Arc, so mit Stephanie Vaquer hinter sich, so, die war eigentlich auf einer richtigen Quest unterwegs. Oh, das schmeckt mir nicht. Das finde ich nicht gut, so muss ich sagen.
Ich verstehe es. Dennhausen sollte Under- und Midcard bleiben.
Ja.
Midcard höchstens so.
Ja,
ne?
Ja.
Vor allem, und wenn es dann um Turnierfinales geht und irgendwelche Top-Champs, so, hast du vollkommen recht.
Auch schon Judgment Day war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu nah dran an den relevanten Stories. Also warum? Die Judgment Day braucht das nicht, die können ganz gut alleine. Andere brauchen das dringender, dass Dennhausen mit denen einfach Quatsch macht. So, das ist, finde ich, echt ein bisschen
unschön.
Sehr
guter Punkt. Habe ich jetzt irgendwie nicht drüber nachgedacht, aber ist natürlich total richtig, ja.
Ja, aber gut, dann kriegen wir halt nochmal Liv gegen Igor. Also weiß ich nicht, er hypt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so, weil hatten wir gerade erst.
Ja, total. Und das ist auch ja nicht das, also ja, ist nicht das erste und zweite Match so. Die haben ja schon sehr viel zusammen gemacht, so, ne? Die fäden halt schon immer mal so zwischendurch. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt noch ein bisschen aufbauen und es gibt halt noch eine Stipulation für das Match irgendwie, um da noch ein bisschen was anderes reinzukriegen.
Du magst ja. recht haben.
Also irgendwas. Ihr springt von oben wo drauf. So, ja.
Mhm.
Ja.
Brauchen wir die Card chronologisch eigentlich nicht, ne? Wir müssen ja keine Review hier machen.
Nee, also wir müssen jetzt nicht ewig noch über Williams gegen Saints reden oder so ein Scheiß.
Aber wir könnten noch einmal anstoßen auf Trick Williams und Dings hier, Lash Legend, die sich das Ja-Wort gegeben haben.
Ja.
Aber du hast schon ausgetrunken. Den können wir doch nicht anstoßen.
Stimmt. Fuck. Ja, ich hole mir jetzt noch was.
Na gut, dann machen wir das dann.
Ja.
Wrestler sollten einfach nicht von ihren Hochzeitsnächten erzählen. Das ist ein seltsames, sehr seltsames Gebaren.
Ja, aber Trick Williams schon.
Ich fand's sowohl bei Trick Williams als auch bei Will Ospreay wirklich befremdlich.
Will Ospreay habe ich nicht zugehört in der Hinsicht, aber
es war inhaltlich gleich.
Wirklich?
Ja, schon.
Hat er Alex geheiratet oder was?
Ja.
Okay.
Ja, ja.
Lustig. Ja.
Oder hat er das angekündigt, dass er es wird und schon mal vorausblickend von seiner Hochzeitsnacht erzählt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sie haben geheiratet. Das
ist ein großer Unterschied.
Ja, ja, ich weiß. Ja, trotzdem, ja. Also, egal.
Nein, Trick Williams soll immer von Sex reden, finde ich.
Immer. Das
sollte er eigentlich immer tun.
Einfach immer.
Ja, genau.
Ja, okay. Na gut.
Nee, aber das, was mich bei Night of Champions noch interessiert, ist natürlich das Main Event so.
Ja.
Alter Schwede.
Skippen wir darüber, alles andere tangieren wir gleich noch, wenn es relevant sein sollte und geht so.
Hattest du gut Spannung beim Main Event, als du es geguckt hast?
Ja? Du nicht?
Doch, ich auch. Also ich habe zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, und das war die Stärke dieses Matches. Also war sonst ein solides Three-Way so von drei guten Wrestlern bis sehr guten Wrestlern. Aber es hatte so gegen Ende hatte es schon den Moment, dass ich dachte, okay, das kann ja wirklich jeder holen jetzt hier gerade.
Ja.
Weil Gunther ist halt auch einfach so ein Ficker, der immer gewinnen kann.
Ja, ja, ja.
Das ist eine unfassbare Qualität von Gunther.
Ja.
Das, ne, dann sitzt man da und sagt, wow, Gunther hat gewonnen, ja gut, klar, warum, natürlich so.
Ja, ja.
Zayn war hier noch für mich. Ich habe natürlich für ihn geroutet irgendwie so, weil es halt eben das Erfrischende und das Neue ist. Aber war schon das Unwahrscheinlichste hier.
Also vor dem Match going in auf jeden Fall. Ja.
Auf jeden Fall. Und ja, deswegen hat es mich dann wirklich auch auf die vorderste Stuhlkante gezogen, als es passiert ist.
Also auf einem Stuhl geguckt.
Chapeau. Ja, auf dem Stuhl geguckt.
Okay,
ja.
Alles klar. Ja, voll. Also ich fand's dann auch ganz schön, weil sie zum Ende hin sich das auch gut dahin erzählt haben. Also ich finde so dieser Sammy-Moment hat sich ja Zeit gelassen, bis das so richtig in mein Gehirn kam als mögliches Ausgangsszenario, weißt du? So. Und dann hat es sich für eine, also dann hat es ja nicht sofort geklappt, nicht mit dem ersten Helluva-Kick so. Das war schon schön. Das war schon crazy. Und dann war es aber trotzdem, obwohl die Möglichkeit dann einen Moment gären konnte in der Erwartung, als es dann passiert ist,
ja,
auch in dieser zugegebenermaßen recht schmucklosen Form, war das schon dann auch dieses What the fuck?
Voll, du hast gerade gären gesagt, ich muss mir ein Bier holen.
eine Bierreferenz zu viel. Es waren zwei. Ich habe einmal gesagt, lass uns bitte anstoßen. Und die zweite war zu viel. Der Durst nimmt überhand. Herrlich. Sehr gut.
Dabei habe ich gestern schon mit Shady so viel Bier getrunken. Shoutout. So. Ey, ganz kurze Anekdote. Wo du eben sagst, du hast auf dem Stuhl geguckt.
Ja, also du.
Ich hatte mal vor wirklich vielen Jahren, ist schon echt lange her, hatte ich einen wiederkehrenden Traum von diesem roten Stuhl von XXL Lutz.
Ja.
Weißt du,
was ich meine? XXL Lutz.
Ja, irgend so ganz viele Xe und Lutz und da saß dieser komische bayerische Schauspieler drauf. Immer, der hat für die Werbung gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
Ja, ja.
Weißt du, so ein korpulenter
Dude.
Wie hieß der denn? Gib mir drei Sekunden.
Nennen wir ihn Lutz, bis wir wissen, wie er wirklich hieß.
Ja, ja, nennen wir ihn Lutz. Und ich habe immer geträumt, also so dreimal oder so in kurzen Abständen, dass ich auf diesem roten Stuhl sitze, was eine komische Werbung ist. Also es ist nicht viel passiert. Ich saß auf diesem Stuhl einfach und habe so in die Welt geguckt. Der Stuhl stand immer woanders, an so großen bekannten Orten irgendwie.
Ja, also so ist große weird. Bekannte Orte dann sowas wie Times Square?
Ja.
Ah, okay.
Ja, ja. Wobei es Naturplätze waren, irgendwie. Ach so. Ist so seltsam. Muss ich immer wieder denken, wenn man irgendwie, wenn ich über das Wort Stuhl nachdenke, was im Kontext dieser Werbung wirklich weird ist, ne? Ich denke da halt an schlimme Darmkrankheiten.
Ja.
Die mit dem roten Stuhl, Alter, das ist einfach kein gutes Bild. Nee,
wirklich nicht.
Ja. Crazy, ja.
Warum genau wolltest du das erzählen? Naja, egal. Nutzen wir die Unterbrechung für das Anstoßen auf.
Nutzen wir die Unterbrechung!
auf Familie Williams Legend.
Krass. Williams er könnte Legend. Jetzt Trick Williams Legend heißen.
Ja. Aber er ist viel zu männlich für einen Doppelnamen.
Ich weiß gar nicht, ist der so rückständig männlich?
Ja, das wollte ich damit nicht behaupten.
Also sein Charakter so. Also ich weiß gar nicht, ist der, hat er mal was Modernes gesagt oder so? Hat er mal irgendwas Cooles gesagt?
Nee, nein, ne?
Ist eigentlich eher alles immer ein bisschen.
Ja, ja. Er ist schon
weird, ne?
Ja. Ja. Aber. Ja. Überleg mal, wie geil wäre das eigentlich gewesen, wenn der als der Wrestler, der er ist, rausgekommen wäre, erzählt hätte, er hat geheiratet, and now, from here on out, I'll go by the name of Trick Legend. Wie geil wäre das gewesen eigentlich?
Das wäre so geil. Definitiv eine Namensaufwertung.
Voll!
Und dann halt auch noch ein cooles Statement, so irgendwie, ist ja... Das ist immer noch einfach eine Seltenheit im Jahr 2026, dass Leute den Namen der Frau annehmen.
Ja.
Ja.
Naja. Dann halt nicht.
Ja. Samuel Zein.
Samuel Zein, ja. Nun gut, also genau, wo wir schon bei Dings waren. Das war spannend und dann hat er relativ schmucklos gewonnen. Da sind wir ungefähr bei rausgekommen.
Ein Roller, ne?
Genau, ja. Es gab erst diesen verrückten Double Crossroads, der schon sehr geil eingeleitet war aus dem Sleeper Hold so.
Gute Idee.
Der war wirklich sehr, sehr funny. Ja. Genau, und dann hat Cody den guten Sammy nochmal hochgestemmt zum zweiten Crossroads und Sammy lässt sich fallen und rollt.
Ja.
Cody hat einfach ein. Viele Roll-Up-Siege generell im Wrestling in den letzten Monaten. Ist verrückt.
Hm.
Aber hier ist wieder einer. Und ja, jetzt hat Sammy in Saudi-Arabien unter einer Menge Ride or Die Hard, ja. Ride or Die,
ja.
Sami Zayn-Fans den Titel geholt.
Ja. Es ist auch, also ich mag es, dass der Pin gegen Cody geholt wurde.
Das, ja, unbedingt.
Das ist schon geil, so, ne?
Unbedingt.
Protect Gunther at all costs, so.
Ja, ja, und auch nicht so auf so eine Art Gunther haut ihn um oder sowas, sondern, ja. Oder, ne? Sondern.
Ein smartes Ding, so. Einfach, ist, also, ne? Er hat den vollen, Nine-Roller ist ja im Prinzip ein Wrestling-Move.
Ja.
So, ne? Es ist jetzt nicht einfach, du boxst einen ins Gesicht, der liegt da und du pinst ihn, so.
Ja.
Und das hat halt auch nochmal ein gewisses Gewicht, wenn Sami Zayn und Cody Rhodes, die beide sich immer so als Wrestler irgendwie tragen, mit sowas besiegt. Sowas hat Sami Zayn auch nochmal gesagt irgendwann zu Cody, dass er der bessere Wrestler ist in den letzten Wochen irgendwann. So, das mag ich. So, das ist gut. Ja.
Und Sami hat auf diesem, ja, nennen wir es mal einfach Heel Run? Fragezeichen.
Keine Ahnung, was es ist. Ey.
Deswegen sage ich das ja auch so, wie es ist.
Ich weiß nicht.
Dieses Match clean gewonnen. Also auch clean gewonnen, ne? Da war jetzt nicht zwischendurch irgendeine Scheiße.
Kein Low Blow oder so, ja.
Genau, kein Fast Count, kein Low Blow, kein Titel gegen Kopf, kein, nicht mal ein Eingreifen von Gunther oder, also ne?
Ja.
Nichts. Auch nicht Johnny Gargano ist plötzlich auferstanden und hat irgendwen geohrfeigt.
Das wäre gut, ja.
Sondern wirklich, Sami Zayn hat einfach das Ding clean gegen Golden Boy Cody gewonnen. Ja. Fertig ist der Lack so. Und ich mag tatsächlich sehr gerne, dass dieses Bild jetzt einfach eine ganze Wrestling-Woche lang gärt und ich sehr gespannt dann in SmackDown reingucken werde, wie die Welt, das Publikum, aber auch Cody Rhodes, aber auch Sami Zayn, das Ganze aufnehmen und transportieren werden. Ich bin richtig gespannt darauf.
Ja, also mir geht's hauptsächlich um die Reaktion von Cody. Das interessiert mich am meisten. Die Reaktion vom Publikum so, ey, es ist so seltsam, was die mit Sami Zayn da gemacht haben. Ich weiß nicht, was da das Ziel war. Ich weiß nicht, es wirkt für mich wie ein großes Experiment. So dieses Heel-Gehabe von ihm, aber gleichzeitig dann auch irgendwie facig. Und dann ist ja auch ein, das ist ja so wie ein Hometown-Sieg gewesen für Zayn. Ne? Geht ja full Arab immer, wenn er in Saudi-Arabien ist. Und ja, so. Ist ja so, ne? Mit seinem Tuch und so kommt er raus. Das gibt man halt Faces, solche Siege. So, ne? Also, boah, seltsam, wirklich. Ist einfach seltsam. Ich drück da ein Auge zu, so. Also eigentlich mag ich es nicht, wenn ich zu lange nicht verstehe, was los ist, so. Mhm. Aber ich drück da gerne ein Auge zu, weil ich mich tatsächlich wirklich von Herzen für Sami Zayn freue, dass der World Champ geworden ist bei WWE nach 45 Jahren Zugehörigkeit. Das ist schon geil. Ich habe auch so Backstage-Videos gesehen, noch im Nachhinein irgendwie was. Ich weiß gar nicht, ob es von den Wrestlern privat war oder von WWE.com. So, das ist, da steht er dann irgendwie mit Kevin Owens und Becky Lynch Backstage und dann freuen sie sich und feiern ihn und so. Und er ist total der authentische Typ. So. Also so ganz wholesome Content eigentlich, habe ich jetzt gesehen. Bin aber eigentlich ja seit Wochen darauf konditioniert worden, dass Sami Zayn auch irgendwie ein zwielichtiger Motherfucker ist auf einmal. So. Ich weiß nicht, aber bei mir überwiegt jetzt die Freude und ich hoffe, dass mit Cody Rhodes was passiert infolgedessen. Irgendwie.
Mhm.
Ich lächze ja immer noch nach einem vernünftigen Heel-Turn von Cody.
Ja, ja.
Ja. Let's
go. Ja, zuletzt, also wenn jemand in die Richtung gegangen ist, Cody Heel zu turnen, dann halt Sami Zayn, ne? Also weil der hat ja durchaus so einige Punkte gehabt, die man ihm einfach zu Recht vorwerfen kann.
Klar. Ey, alle, die mit Cody Fäden haben, valide Punkte. Hm. Warum der halt irgendwie weird ist, nicht cool ist. So.
Ja, ja.
Ja.
Weil er halt weird und nicht cool ist.
Ja, ist ein Echsenmensch.
Ja, unter anderem.
Machen wir uns nichts vor.
Ja, ich überlege gerade. Ich interessiere mich, also ich bin, was Cody angeht und also wir beschwören das ja schon seit einer Weile herauf, du intensiver als ich, aber dennoch so, dass mit Cody was passieren soll und muss und wann es denn endlich mal der Fall ist, bin ich durchaus gespannt drauf, so wahrscheinlich würde er rauskommen, also wenn ich darauf Geld setzen müsste, wenn man mich dazu zwingen würde, dann würde ich wahrscheinlich sowas sagen wie, naja, Cody kommt halt raus und gratuliert Sammy, weil er hat ihn halt besiegt.
Mhm.
Hey, ein Roll-Up gehört dazu, das ist der Sport. So. Ne, Cody hat ja auch davon profitiert, dass Sammy abgelenkt war und dann eben gegen ihn den Sieg geholt seinerzeit. Dies, das, da, 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 da. Wir sehen uns wieder im Ring, dann für ein Rematch. Irgendwie sowas, dass das langweiligste, was passieren kann.
Und dann erstmal Cody 2 Wochen weg und Wheatley Werbespots drehen.
Ja. Er tränkt erstmal seine Sorgen in
billigen Wodka.
Geld, das er für Werbung für Wodka bekommt.
Ist er Krösus. Krösus Rhodes, Alter. Ja.
Krösus. Cody Krösus. Ja. Ja. Aber ich bin durchaus gespannt, ehrlich gesagt, auf die Publikumsreaktion. So. Also das bin ich wirklich schon. Und zwar gerade, weil das halt so weird war. Weil jetzt mal diese ganze komische The Last Real Good Guy Nummer und so und ne, wie das so hingebaut war. Ich als Wrestling-Fan kann mir einfach schwer vorstellen, wie Leute, die Wrestling-Fan sind und Tickets für eine Show bezahlt haben und so, sich in irgendeine Arena, wo auch immer SmackDown dann ist, setzen können und sich nicht einfach von Herzen für Sami Zayn freuen wollen, dass es endlich geklappt hat im 10. Anlauf.
Ja.
So. Ja. Für einen World Title. Also eigentlich müssen da alle Dämme brechen und alle müssen wieder Ride or Die Sami Zayn Fans sein. So.
Eigentlich schon, ja. Denke ich auch. Ich würde es selbst so machen.
Ich würde es, ja.
Ja. Ja, ja.
Aber mal gucken. Mal gucken.
Ja. Kurz noch, ein interessantes Ding. Das war, wo war denn das? War das auch bei Night of Champions dann irgendwann am Ende oder so? Habe ich es nur im Internet gesehen? Es gab eine Auseinandersetzung zwischen Gunther und Nick Aldis.
Die war bei Raw.
Die war bei Raw, okay.
Also die wurde bei Raw quasi eingespielt als Footage von Night of Champions.
Das ist wichtig, weil dann hat es eine übergeordnete Relevanz. Die wurden halt so ein bisschen handgreiflich, ne? Also Gunther war da schon sehr, sehr erbost.
Nick Aldis zuerst, der hat ihn zuerst geschubst.
Ey, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es ein fucking Match gibt.
Ich auch.
Nick Aldis ist nie wirklich irgendwie karrierebeendend verletzt gewesen oder so. Der hat einfach aufgehört zu wresteln.
Hm. Zumindest nach allem, was wir wissen.
Ja, ja, genau.
Kann natürlich sonst welche Gründe haben, aber ja.
Alles, was wir hier im Podcast sagen, ist nach dem, was wir wissen.
Und das ist oft gesprenkelt mit Halbwahrheiten. Und das ist noch wohlwollend ausgedrückt.
Ja. Rudolf Mooshammer? Nee, ach Quatsch, das war der Modefreak, ne?
Was?
Ich denke immer noch bei den XXXL-Lutz-Typen nach, wie der heißt. Aber Rudolf Mooshammer ist ein ganz anderes. Das war der Typ, oh Gott, der ist doch erdrosselt worden mit dem Telefonkabel. Kennst du noch Rudolf Mooshammer?
Ja.
Auch ein guter Wrestlername, by the way.
Das stimmt tatsächlich,
Der Mooshammer ist dann der Finisher.
Krass. Riddick Moss. Riddick Mooshammer.
Riddick Mooshammer, Alter. Ja, Alter, wo ist denn Riddick Moss?
Keine Ahnung. Ja. Rudolf Mooshammer, auch guter Name für einen Move. Ein guter Finisher.
Du kannst keinen Move Rudolf nennen. Rudolf Ziggler.
Sehr gut. Rudolf the Red-Nosed Ziggler.
Halt die Schnauze jetzt. Nick Nemeth übrigens TNA-Champ. World-Champ. Let's go. Was habe ich gesagt? Genau, ich kann mir ein Match vorstellen. Nick Aldis ist immer fit, sieht immer jacked aus unter seinem Anzug.
Ja, klar.
Was nicht unbedingt Ring-Ready heißt. Nee. Aber ich hätte schon Bock auf so ein richtiges europäisches Fick-Match so zwischen den beiden.
Voll.
Ja.
Also vor allem Nick Aldis ist als erstes handgreiflich geworden. Er hat Gunther zuerst geschubst.
Bevor wichtiges Detail.
Gunther zurückgeschubst hat. Also er hat da auch so ein bisschen. Mhm. Man kann so weit gehen und sagen, jetzt muss aber jemand von seinem Thron herabsteigen, Triple H oder sowas, und sagen so, hey, Entschuldigung, aber da hast du deine Autorität ein bisschen überschritten. Wir müssen dich deines Amtes entheben und vor suspendieren.
Ja.
So, du hast nur noch die Show heute. Und das Letzte, was Nick Aldis macht, bevor er suspendiert wird, ist zu sagen, okay, ich setze noch ein Match an, nämlich meins gegen den guten Gunther, denn als Wrestler bin ich ja nicht suspendiert.
Schöne Idee.
Sowas wäre doch zum Beispiel süß.
Sehr, sehr schöne Idee.
Oder er kommt einfach zurück als Brutus Magnus.
Brutus Magnus. Himmel hilf. Ich erinnere ihn eigentlich auch so bei TNA und so immer als einen eher langweiligen Wrestler.
Komplett.
Der konnte nicht viel, oder?
Nee, der kam halt über seine Physis. Er sah halt schon immer krass aus. Sieht er auch heute noch.
So. Halt auch, Top Promo auch. Der hat NWA halt geführt als ewiger Champ.
Ja.
So, hat dann auch bei AW mal gegen Cody, glaube ich, gewrestelt. Um den NWA-Title. Das ist was ich mit Nick Aldis am meisten erinnere. Also Brutus Magnus war irgendwie lahm.
Lange her auch. Ne?
Ja.
Also das war ja auch weit, also ich glaube nicht, dass Brutus Magnus überhaupt geredet hat seinerzeit, also zu Beginn zumindest.
Mhm.
Einfach aussah wie ein Gladiator.
Ja.
Aber das ist auch das, was ich mir von der Fehde vor allem verspreche, ehrlich gesagt. Einfach ein geiles, intensives Promo-Game.
Ja, ja.
So. Und dann halt irgendwie ein bisschen schepperndes Fleischklops-Match.
Ja.
Mehr braucht es gar nicht.
Cool.
Aber ja, ich sehe das auch. Ich will das auch haben. So.
Gunther hat ja oftmals einfach so ein bisschen Special-Match-Shit zu tun bei so PLEs, ne? Also irgendwie Pat McAfee und so.
Ja.
was der nicht alles gemacht hat, so, ne, für Kram nebenbei, wenn der halt nicht im Title Picture ist.
Ja, vielleicht kommt es auch früher schon demnächst irgendwie bei Saturday Night's Main
Event. Das ist halt auch irgendwann, ja.
Ja.
Gut!
Ja, so, ja, jetzt haben wir irgendwie fast alle wichtigen Sachen besprochen, jetzt könnte ich eigentlich noch mit den langweiligen Sachen kommen.
Ey, also von Night of Champions, oder?
Ja.
Weil es gibt noch eine große wichtige Sache, die genau. Ja nicht Night of Champions ist, aber...
Genau, aber mit der will ich ja noch so ein bisschen... Ich wollte dich jetzt provozieren, dass du nochmal teaserst. Dann kommen wir mal dazwischen. Also, hast du diese Schnipsel zwischendurch aus dem Undertaker-Podcast mit R-Truth gesehen?
Ja.
Wo er erzählt, dass er... Die Geschichte ist auch nicht neu, also die habe ich auch schon mal gehört.
Ich auch.
Aber wo er nochmal das von dieser Lil Jimmy Actionfigur erzählt hat und dass sie ihm halt gesagt haben, das kann sie nicht bringen.
Ja.
Ja, aber fand ich sehr gut.
Bei Undertaker und Michelle haben halt beide gesagt so, ey, mach das. Das muss passieren.
Ja.
Das wird, und Undertaker sagt so, das wird gekauft.
Ja. Und beide haben auch angekündigt, dass sie eine kaufen würden.
Ja. So. Ich sehe uns schon hier beim Geburtstag, 8. Schwitzkasten-Geburtstag, und unsere Die-Hard-Fans werden uns eine Little Jimmy-Action-Figur schicken.
Ja.
Ja.
Falls die bis dahin auf dem Markt ist, dauert eine Weile, die zu produzieren.
Ach, Plastik ist so schnell gebogen.
Was? Ja. Ja, und ich, nee, das war, glaube ich, in der Woche davor und gar nicht in dieser Woche, aber ich habe immer wenn ich R-Truth sehe, muss ich an seine letzte Promo denken. Ich glaube, das war nicht diese Woche, sondern wirklich in der Vorwoche, mit Damian Priest, als er als sie den hier War Raiders gegenüberstanden, ja, und die ja nun bei AAA Tag Teams sind, und er einfach mit spanischem Akzent mit denen gesprochen hat, ja, weil sie ja AAA Champs sind. Oh, ich bin nicht klargekommen auf mein Leben, weil es hat ja auch nicht aufgehört, dass er so geredet hat.
Er hat weitergemacht. Damian Priest hat ihn mehrmals darauf hingewiesen, dass er damit aufhören soll und dass er nicht so spricht.
Und es ist vor allem so grenzüberschreitend.
Ja,
Arsch, weil Damian Priest neben ihm steht.
Der Einzige, der da von diesen vier Leuten halt Spanisch spricht.
Ohne Scheiß.
Ja. Das
ja. Oh Gott, Mann. Ja. Es ist wirklich, es ist so faszinierend, wie R-Truth immer wieder mit neuen, extrem random, hilarious Scheiß um die Ecke kommt. Das ist nicht zu glauben, wirklich. Was für ein kreativer Mensch.
Ja.
Faszinierend. Absolut faszinierend.
Sehr faszinierend, ja. Du hast auch in der letzten Episode, die ist ja jetzt schon ein paar Tage her, wir haben eine kleine Mini-Pause gehabt, fast schon, da hast du auch schon über R-Truth hier abgelacht. Ja, es ist fantastisch.
Immer wieder ein Highlight.
Da war das mit Judgment Day, glaube ich, gerade. Dass er da Judgment Day einfach wieder reformiert gesehen hat.
Ja.
Macht er auch immer noch. Reformiert vor allem.
Er redet ja immer noch vom Clubhouse.
Ja.
So. Großartig.
Großartig.
Ja gut, also dann die letzte halb relevante Sache vielleicht, die noch passiert ist bei Night of the Champions. Ja, wobei, nee, so relevant ist das eigentlich nicht, dass Tiffany Stratton Jade Cargill in einem Titelmatch besiegt hat.
Das ist scheißegal.
So. Wobei das schon echt weird ist, weil Jade Cargill bei WrestleMania halt einfach noch Women's World Champ war und da besiegt wurde mit großem Tamtam. Aber gut, mit Chelsea Green an deiner Seite geht das ja.
Ja.
Nee, worauf ich eigentlich kommen wollte, ist Seth Rollins gegen Braun Breaker Steel Cage Match, war ja auch das längste Match von Night of Champions.
Mhm.
Da ist einfach ein bisschen Quatsch, so Steel Cage halt, aber jetzt so auch mit der Raw hinten dran noch und dem, was Paul Heyman dann so gesagt hat, als er auf Austin Theory traf,
ja.
Division ist einfach tot jetzt, ne?
Ja, ja,
der
offiziell
Laden ist,
sogar.
Der Laden irgendwo ist mehr oder weniger dicht.
Ja.
So, und also so haben sie es kommuniziert auch schon, bei, mehr oder weniger bei Night of Champions, so Seth Rollins hat das Ding mit The Vision beendet, so.
Ja.
The Vision hat in der gleichen Woche, am Tag davor bei SmackDown die Tag-Team-Titel verloren an die Street Profits.
Ja.
Die zum Glück ihren alten Theme-Song wieder haben.
Stimmt.
Seit einigen Wochen auch schon. Ja, und jetzt ist, jetzt hat Paul Heyman, ich meine, der kam mit Brock Lesnar raus bei Raw, der hat Austin Theory nicht Bescheid gesagt, dass er da ist.
Ist von ihm weggegangen.
Und ist einfach, also der war ja auch in der Mitte von noch grad Business haben mit Adam Pearce und wollte ihn eigentlich gerade dicht labern mit Shit und dann kommt Austin Theory, konfrontiert ihn und er ist einfach nur so, ja, jetzt weißt du ja, dass ich da bin und geht. So.
Ja.
Hat eigentlich nicht mal seinen Talk mit Pearce beendet.
Ja,
ja, also The Vision ist erledigt.
The Vision ist eine gescheiterte Faction. Also das, was da, glaube ich, angedacht war, was man damit machen wollte, junge Leute rein, die super talentiert sind und so. Es hat alles nicht geklappt.
Vielleicht.
Zu 90% wegen Verletzungspech.
Ja, genau.
90%. Also,
das Unheil nahm wahrscheinlich seinen Lauf mit dem vermutlich zu früh gezündeten Trigger von Bron Breakker gegen Seth Rollins, als Seth sich verletzt hatte.
Genau. Ich glaube, da fing's an. Dann hat sich Bron Breakker noch verletzt. Alle haben sich halt verletzt, außer Austin Theory, der das letzte Mal reinkam und jetzt irgendwie ja. Ey, Mann, es ist super schade. Super schade, da war echt viel drin. aber
und jetzt ist Austin Theory auch verletzt.
Ich weiß gar nicht, ob es nicht schon...
Zwar seelisch, persönlich.
Ach so.
Aber auch er.
Und Maxine Dupri enttäuscht, oder was?
Ja, ich glaube, die ficken
nicht mehr.
Nicht mehr.
Nicht mehr, nee. Nee, machen sie nicht mehr. Ich glaube, das Unheil von The Vision, um das nochmal wirklich aufzudröseln von vorne, fing tatsächlich ein bisschen eher an. Also gar nicht unbedingt mit der Verletzung von Rollins. So. Ich glaube, das begann wirklich mit der Lederjacke von, wer war es damals? Wer hatte diese beschissene Lederjacke?
Du hast die Lederjacken schon, glaube ich, immer Theory gegeben.
Ja, wobei das eigentlich keinen Sinn macht, weil der kam ja echt später zu. Die hatten alle scheiß Lederjacken. Bronson Reed noch die beste, weil er so noch so komisch Stachel dran war und die war so ein bisschen oldschool Metal Badass. Aber ich glaube, das war im Endeffekt der Sargnagel dafür, dass die Faction nicht funktionierte.
Ja. Also dieser, irgendwie war dieser ganze Run von Seth Rollins rückblickend echt seltsam. Auch so dieses Ganze mit den maskierten Dudes und so, was
das gab's ja auch noch.
So albern dann doch wurde und so schnell dann auch im Nichts versandete. Ja. Das ist schon sehr seltsam. Also ich bin ganz froh darum, dass das Kapitel zu ist. Es war, als Abschlussmatch konnte man das durchaus haben.
Ja.
Das zwischen ihm und Bronny.
War ja auch sehr klar dann, ne? Im Endeffekt so alles cool.
Ja, genau. Und ja, Austin Theory ist da. Und es ist schon auch bezeichnet, dass Austin Theory ausgerechnet derjenige ist, der so als letztes nochmal diese Vision-Fahne hochhält, bevor ihm auch noch jemand die Memo bringt, dass es jetzt halt schon echt durch ist. So.
Ja.
Und dann darf er trotzdem nochmal ein Match verlieren. Ja, gut, das Thema ist durch. Seth Rollins hat jetzt was Besseres zu tun. Aber wir könnten natürlich, wenn du willst, vorher auch noch ganz kurz
über The Miz und Kit Wilson reden?
Ah, willst du?
Nein.
Okay, ich auch nicht.
Es gibt Grenzen.
Nee, bevor wir zum ganz großen Bloodline-Thema kommen, über The Bloodline nochmal kurz so update-mäßig sprechen, weil da ist ja auch ein bisschen was passiert.
Ja.
So, nämlich mit Solo Sikoa.
Ja, Mann, Centerpiece dieser letzten Tage.
Der hat richtig krass seinen Mann gestanden.
Mhm. Rückgrat
gezeigt. Voll in Bezug auf ja die ganze Bloodline-Nummer, ne? Also ja. Das hätte ich halt wirklich nicht gedacht, dass LA Knight, den wir in den letzten Wochen immer so ein oder Monaten fast schon immer so ein bisschen als so ein
ja Fotzenknöterig.
Das genau, der irgendwie mit diesen beiden Factions, erst Division und jetzt wieder The Bloodline, halt einfach irgendwie immer so drumherum und einfach nicht davon loskommt, sich in deren Scheiße zu wälzen so.
Ja.
Und das einfach nicht von sich abgewaschen bekommt. Und jetzt hat er dann doch nochmal wirklich sehr zentrale, eine sehr zentrale Rolle gespielt und aus Solo Sikoa dieses Statement rausgeholt, so als Konterpart. Das fand ich schon, also ich fand das wirklich sehr stark, in welcher Klarheit Solo Sikoa da einfach richtig Klartext gesprochen haben und gesagt hat, ich hasse die alle und am allermeisten Roman. So.
Ja.
Boah, fand ich stark.
Ja.
Das fand ich stark, vor allem, weil das ist auf der einen Seite ist das LA Knight, klares Face, derbe Publikumsliebling, Leute feiern den immer noch jedes Mal, wenn er rauskommt.
Ja.
Und dann steht ihm Solo Sikoa gegenüber und sagt ihm halt, ja, ich hasse den halt. Und sagt also das Gleiche, so, die sind einer Meinung und gehen trotzdem auseinander. So.
Ja.
Und das ist, finde ich, eine ganz schöne Art, um die Streitbarkeit, die weiß ich nicht, Doppelmoral quasi von Roman Reigns, so seine Kontroversität, halt einfach mal zack auf dem Bildschirm zu ballern. So, egal wer, eigentlich haben alle ein Problem mit dem.
Finde ich auch mutig. Du hast halt immer noch diesen Topstar, der in jeder Arena wirklich gefeiert wird, weil der halt dieser Topstar ist, ja, die letzten Jahre verdient gemacht hat.
Ja.
Und du hast jetzt Faces und Heels, die diese Kontroverse aufmachen. Ne? Es geht durchs gesamte Spektrum. Das ist für Reigns auf jeden Fall eine krasse Nummer zum Tragen, so.
Ja.
Läuft easy, ne? Ich habe das ja schon mal gesagt. Reigns kriegt, glaube ich, hauptsächlich die Pops, weil er eben dieser Star ist und die Leute kaufen Geld und sind in der Arena und freuen sich dann einfach, einen Star zu sehen und feuern den deswegen an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen komischen Arsch wirklich anfeuert, weil man jetzt irgendwie hinter seinen Werten steht oder hinter seinem, was weiß ich, so, ja, ne? Einzige Grund, dass der, weswegen ich ihn noch anfeuere, sind halt seine schönen Zähne, die keine menschlichen Zähne sind. Eigentlich überhaupt nicht schön. Seine Augen sind auch nicht menschlich, keine Adern drin. Komisch, ich mag einen Roboter. Das ist ein super riskantes, yes, Spiel eigentlich, aber vielleicht auch irgendwie nicht. Aber man muss halt gucken, was dann langfristig damit passiert, wenn man so Leute wie Allen Knight dagegen stellt. So, ist schon, schon heftig.
Ja, aber super interessant.
Ja, also, ist interessant. Und ey Mann, Solo Sikoa, so, ne, es ist wirklich mein Mann, so einer meiner Lieblinge, wenn er auftritt. Ich sehe den so gerne Dinge machen. So geiler Motherfucker irgendwie. Wir haben ja auch viel einfach über seine Aufopferungsfähigkeit gesprochen, ne? Der macht, ja, alles mit, so,
ja,
kann Undercard spielen, kann Main Event spielen, alles so, ne? Faction leiten, Resonanzkörper sein, Dinge zusammenführen. Solo Sikoa ist wirklich eine Universalwaffe im Roster, so, ne? Kann alles. Jetzt überlegt man, glaube ich, sogar so Richtung Face zu gehen, mal zu gucken, so, ne? Er hat jetzt auf jeden Fall LA Knight unterstützt bei Raw,
ja,
ohne dass LA Knight drum gebeten hat, aber hat es dann schon auch irgendwie anerkannt. Die nähern sich an, die beiden, über das klassische Motiv des gemeinsamen Feindes.
Ja.
LA Knight ist noch nicht so überzeugt davon, aber es wird, glaube ich, darauf hinauslaufen, mal schauen. Und das kann man halt alles jetzt so geil mit Solo Sikoa machen, weil der halt jetzt gerade maximal am Boden ist. So, ne? Ja. Er wurde von seiner Familie, den mutterfingenden Tongolesen, so heißen sie offiziell, verlassen.
Ja.
So.
Das fand ich auch krass. Also, ja, das ist wirklich das i-Tüpfelchen, deswegen gut, dass du das nochmal ansprichst, auf diesem Statement von Solo Sikoa, weil da hat es ja wirklich gesagt, an einem Zeitpunkt, wo er allein dasteht, so,
ja,
wo er auf der einen Seite irgendwie um die Unterstützung ja von jemandem buhlt, so, aber den naheliegenden Fluchtweg, und das ist ja auch das, was Allen Knight ihm vorgeworfen hat, eben nicht antritt, so, weil egal wie sehr er alleine dasteht, der hasst die anderen halt.
Ja.
Und da geht er deshalb nicht hin.
Ja.
Deswegen scheiß drauf. Ob das in Richtung Face geht, weiß ich nicht. Also weil, ich meine, der Simone Spike zugunsten von LA Knight ging halt gegen Jey Uso. Und Jey Uso ist noch der Face-Overste der Bloodline.
Gegen Jey oder Jimmy, ne? Ich weiß gerade gar nicht.
Das Match war gegen Jimmy und ja, der Spike war gegen Jey, meine ich.
Ah ja, okay, kann sein.
Aber kann auch andersrum, ja, sein. Sehen sich ähnlich, sind Zwillinge.
Ja. Der eine ist big, der andere nicht.
Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es darauf hinausläuft. Oder ob es nicht einfach dann doch irgendwann das Bloodline-Ding wird. Jedenfalls, jetzt bei SmackDown wird auf Weisung des Tribal Chiefs hin Bruder Jakob Solo konfrontieren.
Dann macht er ja schon seit Wochen eigentlich.
Ja, ja. Also es kriegt irgendwie auch nichts erledigt, ne?
Der, nee, Jakob, überhaupt nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt, wenn ich mich so in Reigns Schuhe versetze, Jakob Fatu als in diplomatischer Funktion losschicken sollte. Also, da gibt's auch bestimmt bessere, die Leute, die besser geeignet sind. Jakob Fatu redet halt irgendwie kaum.
Ja.
Sagt dann nur so, hey, you know why I'm here.
Let me keep it 100.
Okay. Sagt halt nichts anderes im Prinzip zu Solo. Ja. Ja, aber es ist schon mal cool, dass man Sikoa auf jeden Fall Rückgrat mitgibt. So, das, ja, ist schon wichtig, weil es ist der easy way, jetzt zu Reigns zu gehen und da halt irgendwie durchzuballern, so. Ja. Macht er nicht.
Ja. Macht er nicht. Und das hält halt Reigns und seine Faction weiterhin halt in diesem Schwebezustand zwischen Face und Heel, wo auch immer man sie gerade einordnen will. Ja. Denn Solo Sikoa wäre halt ein klarer Fingerzeig in Richtung Heel. So.
Ja.
Es wäre halt der nächste konsequente Dude, der die noch weiter mächtig macht, sozusagen. Auch wenn Solo Sikoa jetzt kein super erfolgreicher Wrestler ist, aber der war, ja, als er bei Bloodline war, hatte er ja die Rolle, die jetzt Jacob Fatu hat, ne? So, ja, er war der Typ, der die Gegner einfach ausgenockt hat. So, der war ja wirklich stark.
Der war eine 10, haben wir über Monate gesagt. Eben. Immer mal wieder.
So, ja. Also, ja. Let's see. Auf jeden Fall durchaus interessant. So, irgendwas wollte Jay aber auch noch bei SmackDown. Ach ja, stimmt, der wollte Cody konfrontieren. Richtig? Weil der soll ja, das war ja auch die Anweisung von Roman, den Titel von Cody holen. Ja, blöd gelaufen. Wird
schwer ohne Krone.
Genau.
Ja.
Naja.
Ja.
Und ohne, dass Cody einen Titel hat. Aber hey. That's life,
doch. Ach scheiße, stimmt, das kommt auch noch dazu.
Ja. Aber ey, er wird ja Sammy dann finden und vielleicht dann ihn herausfordern.
Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass er das macht. Andere Show und so. Ich glaube, Sami Zayn.
Er hat gesagt, er will das machen.
Ja.
Aber das durchgezogen kriegt, weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, er will das machen. Ist ja auch egal, kommen wir endlich zu dem Thema, das dir die ganze Zeit auf der Seele brennt. Chelsea Green und Tiffany Stratton scheinen tatsächlich jetzt so wirklich Freundinnen zu sein.
Die nächste halbe Stunde widmen wir uns diesem Thema. Ja.
Ja, das war schön.
Sie sind jetzt Freundinnen. Das war sehr schön, ja. Freuen wir uns für Chelsea.
Das ist so süß, wie das Publikum mit Chelsea mitgefiebert hat, während sie einfach versucht, also irgendwie Anklang zu finden, weißt du? So, dazugehören zu dürfen. Das ist ein bisschen echt sehr süß.
Und wenn Chelsea Green dann auch einen Safe versucht und den Candlestick in den Seilen verliert.
Ja.
Traum.
Ja.
Traum. Ja. Ey, Mann. Das ist unser Match, Mann. Reigns und Rollins.
Ja!
So.
Endlich hörst du auf mit diesen scheiß Hinhalte-Kacke.
Du hast die letzten 8 Male damit weitergemacht. Ich habe eigentlich gar nicht mehr angefangen. Ey, es gab halt irgendwie eine Konfrontation vor 3, 4, 5 Wochen so backstage zwischen Roman und Reigns. Zwischen Roman und Reigns.
Ja, zwischen Seth und Rollins. Ja, zwischen
wie sie da vor Spiegeln standen und sich konfrontiert haben. Das war schon so ein Teaser auf das, was irgendwann kommen muss, wenn die beiden halt in der gleichen Show sind. So, ne? Also Reigns kam ja dann auch erst zu Raw, weil er CM Punk den Titel abgenommen hat.
Ja.
Rollins hängt da die ganze Zeit rum. Und jetzt haben wir es halt. Also Reigns hat The Vision hinter... Alter, warum verwechsel ich die Ficker so? Wahrscheinlich, weil sie lange Haare haben. Schwarz beide. Rollins hat jetzt The Vision hinter sich gelassen, endgültig mit einem wirklichen Punkt, so, den man Breaker besiegt hat. Und er hat jetzt halt einfach Zeit dafür und ist irgendwie die logische Konsequenz. Da ist mit dem Selbstverständnis rausgekommen, hat Reigns dann wirklich in einer super starken Promo, also ich fand es richtig gut, was er gesagt hat, auch wie er es gesagt hat.
10 von 10.
10 von 10. Ja. Vermittelt halt, warum er jetzt nicht irgendwo Schlange stehen muss für den Titel oder so. Er hat wirklich einfach die Gründe genannt, die irgendwie klar sind, aber doch ausgesprochen werden müssen, um diese Fehde wirklich zu beginnen. Ja. So. Und das war stark. So, das war stark. Er hat auch nochmal erwähnt, dieses, ey Mann, du hast mich nie besiegt und Reigns hat alle besiegt.
Ja.
Und clean Sieg gegen Rollins gab es einfach nicht. Ja. So, das ist super wichtig. Auch diese Ehrlichkeit da drin, dieses, ey Mann, so, wir sind nicht mehr am Anfang, so wie damals, wir sind jetzt eher so am Ende unserer Karriere, das wird hier nicht mehr ewig dauern. Und Reigns wirklich auf diese Legacy dann festzunageln, dass er einfach nicht abtreten kann, auch wenn er alle Hall of Fames halt stürmen wird, so, dass er nicht abtreten kann, ohne den einen Sieg über Rollins zu haben in dieser Phase. Das ist ein Must-Have-Ding für Reigns und das hat er ihm wirklich, 10 von 10, wie du sagst, vermittelt. Reigns hat das sofort auch dann angenommen. Stark einfach. Was für ein Gewicht da drin lag in diesem Gespräch.
Ich finde es unglaublich. Ich finde es wirklich unglaublich stark. Wie du halt Reigns und Fatu da so rauskommen hattest. Man denkt sich, jetzt machen sie wieder ihr Ding. Es kommt die Mucke von Rollins. Und es ist direkt so, shit.
Ja. Ja, ja.
So, voll. Weißt du?
Ja. Absolut.
Es passiert. So. Ja. Jetzt ist es tatsächlich soweit.
Ja.
Weil der Platz war ja auch auf einmal da, ne? Also Ober verzichtet. Das ist ja eine direkte Konsequenz einfach. Ober verzichtet darauf, jemanden ja. herauszufordern bei SummerSlam. Der Platz ist offen, so. Hätte auch passieren können, wenn Ober Cody rausgefordert hätte, Sammy rausgefordert hätte. Entschuldigung, macht der Gewohnheit. ist kein Disrespect, Sammy. so, aber in dem Moment, wo die Musik von Seth ertönt, ist klar, es wird passieren. Der kommt jetzt raus und da, du kannst dann nicht zurückrudern und sagen so, nee. Und ich find's richtig heftig, dass das im Prinzip ein Vortrag von Seth Rollins war und das fucking einzige, was Roman Reigns übrig bleibt zu sagen ist, du hast recht.
Mhm.
Ich will nicht gegen dich gewinnen, ich muss gegen dich gewinnen. Und damit ist das Thema durch.
Mhm.
Ich finde das wirklich so stark, dass es, das war nicht mal annähernd ein Schlagabtausch.
Mhm.
Rollins, du hast ja gesagt, ne, der kommt raus, der legt, der macht seinen Punkt und das Ding ist klar, es gibt keinen Ausweg. Er muss sich das auch selber eingestehen.
Ja,
ja, wir müssen das machen. Es führt kein Weg dran vorbei. So.
Ja. Ja, voll.
Boah, und dass sie dabei, also das allein finde ich schon wirklich, da wäre ich schon 10 von 10, boom, stark. Aber dass sie dabei dann auch noch dieses Legacy-Ding nicht nur gespielt haben mit der Karte von, also es hätte ja gereicht, wenn Rollins rauskommt und sagt so, ey, du hast mich nie besiegt.
Mhm.
So, willst du das nicht mal machen? So, ich meine, du bist ja jetzt schon quasi Hall of Famer. Und sie werden eine eigene Hall of Fame für dich bauen und ey, dass er immer Brother gesagt hat dabei, ne?
Ja, so, stimmt, ja.
Sind zwar, ist zwar eine Hassliebe sozusagen, ja. Aber sie sind natürlich trotzdem irgendwie verbrüdert ins Business gekommen.
Ja,
so, und ihre Karrieren verliefen sehr parallel und manchmal waren sie so zwei Teile eines Ganzen in so auf einer Welle und manchmal waren sie zwei Teile eines Ganzen als Yin und Yang, so völlig komplementär zueinander, ne?
Mhm.
Als Seth Rollins der Workhorse-Champ war, während Roman Reigns der ich mach 6 Matches im Jahr Champ war, so.
Ja.
Aber dass sie die Eier haben, Seth Rollins rauskommen zu lassen und einfach zu sagen, ey, unsere Generation geht dem Ende entgegen.
Da kommen wieder die Nächsten, die damals so waren wie wir. Ja. Ja.
Das finde ich so krass. Also das lädt, weil ich meine, die sind beide im Saft. Die sehen beide fantastisch aus. Die machen beide einen guten Job. So, aber dass Seth da nochmal Roman da drin erinnert, ey, du kannst es auch nicht mehr ewig machen, Digga.
Ja.
So, wie lang denn noch? Sei mal ehrlich zu dir. So.
Ja.
Aber das auf sich selbst auch dann einfach aufzuladen und zu sagen, wir sind dem Ende unserer Karriere näher als ihrem Anfang, so. Mhm. Da ist schon die nächste Generation, die nach uns kommt und die uns die Dinger wegnehmen wird, so. Boah, das finde ich so stark. Das finde ich wirklich so stark, weil erstens macht das natürlich diese Aussicht auf dieses Match, das ist diese einmalige Gelegenheit, die können das danach nicht noch in 3 Rematches miteinander ausmachen und so, größer macht. Und auf der anderen Seite ist es auch, zementiert das diesen Status von den beiden auch einfach nochmal so, ne? Die haben ihre Karriere gemacht. So, gerade Roman natürlich braucht das halt so dringend, wie es nur geht, weil nicht mehr viel Zeit bleibt und beide sind, und das ist nicht wegzudenken, das fand ich auch krass, die Galionsfiguren der, und ich zitiere Seth Rollins sinngemäß, großartigsten Generationen, die dieser Sport bisher gesehen hat, so.
Mhm.
Tja, jetzt müssen sie das halt dann machen, solange es noch geht, so.
Ja.
Weil es kommen die Nächsten. Ey, ich finde das wirklich mutig, weil Seth Rollins muss sich noch lange nicht als OG darstellen. Der kann noch locker eine Weile als halt einfach Primetime-Player in seiner absoluten Spitze seines Schaffens da durchgehen, aber nee, er hat selber den Herbst seiner Karriere angekündigt.
Wäre krass, wenn Reigns
ja. Ohne Druck. Also ohne Druck hat er einfach gesagt, so, yo, es geht langsam dem Ende entgegen. Ich finde es heftig. Ich finde es wirklich heftig.
Karriereende angekündigt, soweit würde ich nicht gehen.
Na, den Herbst.
Aber halt,
ne? Den Herbst.
So, dass es halt eben nicht besser wird und dass sie so ein bisschen angezählt sind. Ne? Es ist auf Zeit, so, da kommen Leute wie Obafemi und so und wollen halt diese Spots. So, ne?
Ja.
Er hat diese Metaebene des natürlichen Kreislaufs im Wrestling aufgemacht so, ne? Und dadurch halt das Ganze aufgeladen. Also super, super, super krass, das zu tun. Und das haben sie sich aber auch erarbeitet über die letzten Jahre jetzt, dass sie das eben machen können. So, ne?
Unbedingt.
Diese Karte spielen, das sieht man halt ultra selten im Wrestling. Also wie oft hat man Leute, die sowas sagen können, ne? Die brauchen ja dann auch diese gemeinsame Historie, die halt wirklich haben. So, es gab dann noch dieses schöne kleine Detail, als Reigns halt immer auf das Brother von Rollins Little Brother erwidert hat, einmal so. um da auch nochmal irgendwie was klarzustellen, was Rollins nur weggelächelt hat.
Mhm.
Das werden krasse Wochen jetzt mit dem, was den Aufbau angeht.
Ja.
Es werden krasse Wochen und das Match, alter Schwede. Ich bin sehr gespannt. Ist ein bisschen her, dass die gewrestelt haben.
Ja. WrestleMania letztes Jahr.
Ja, was? In einem Tag Team Match.
Oh, warte, nee, warte.
Das war Rock and Reigns gegen Cody und Drew.
Wann war das Three-Way mit Punk?
Ach so, nee, ich meine jetzt wirklich ein Singles-Match zwischen den beiden. Ah, ja, also die hatten natürlich in verschiedenen Kombinationen mal, sind die mal aufeinander getroffen, aber ein Singles-Match ist lange her.
Ja, ja,
okay. Und das hatte, meine ich, keinen klaren Sieger. Das war irgendwie mit Eingriff oder irgendwas war da. Dass es halt nicht beendet werden konnte. So. Aber ja, Mann. Also absolutes Main-Event. Bin super gespannt. Ich habe jetzt schon Angst vor der Preview, weil ich nicht das zu tippen auch.
Ja. Ja, also ich find's crazy, dass das bei SummerSlam stattfinden wird und nicht bei WrestleMania. Das finde ich wirklich, wirklich verrückt.
Mhm.
Ich habe, glaube ich, bei der letzten, als wir über das diesjährige WrestleMania gesprochen haben, gesagt, das setze ich für nächstes WrestleMania schon.
Ja, so. Ja.
Ich find's crazy, dass sie das bei SummerSlam machen. Das zementiert diesen Sonderstatus, den SummerSlam inzwischen hat, als das zweite WrestleMania des Jahres so. Nochmal weiter. Finde ich krass. Mhm.
Vielleicht muss man mit gerade dem Körper von Rollins ein bisschen aufpassen. Vielleicht weiß man einfach nicht, wie lange das noch geht. Also
ja, und der Moment ist halt geil gebaut, ne? Und es gibt natürlich auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel Obafemi. So, der steht halt tatsächlich bereit und dass er sich selbst aus dem Weg geräumt hat, erzählerisch, macht wirklich Platz für dieses Match, weil wenn der dazwischen ist, dann macht das die Storyline halt schwieriger, weil du musst ja dann dich auch noch, also jemand muss den ja besiegt haben, dann in der Zwischenzeit oder er ist Champ, so, weißt du, was ich meine? Also,
ja, genau.
Dass die Geschichte jetzt dabei auch noch um den Titel geht, macht es natürlich umso leckerer, so. Das ist schon, das gehört sich auch so für die beiden tatsächlich.
Ja, ja, klar.
Und was du vorhin gesagt hast, so, wann hast du schon mal zwei mit diesem Status, die so eine Karriere haben, bei denen das offen ist?
Mhm.
Das ist so unwahrscheinlich. Also du wirst es wahrscheinlich nicht mal in jeder Generation hinkriegen, diesen Zustand irgendwann mal erreicht zu haben, dass zwei Dudes, die so reingekommen sind, einfach über eine so lange Zeit diese Rechnung eines One-on-One-Titelmatches gegeneinander auf ewig offen haben. So, weil, ne, also Rollins hat ja dann rekurriert bis zu seinem legendären Cash-In seiner Zeit gegen Reigns und Lesnar. So. Das ist schon wirklich was ganz, ganz Besonderes, dass man es geschafft hat, früh genug zu erkennen, dass man sich das auch einfach noch Jahre aufsparen kann, bis die beiden es unter sich ausmachen soll. Das ist schon eine starke Wette gewesen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf das, was jetzt folgen wird.
Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, mir fallen da eigentlich nur so Kevin Owens und Sami Zayn ein, ne? Die aber dann auch schon in ihrer Karriere 90 Mal gegeneinander gewrestelt haben.
Ja.
Irgendwas.
Ja.
Also diesen Spannungsbogen, dass es so wenig klare Siege oder Matches gab, One-on-One zwischen Reigns und Rollins, der macht's halt besonders, hast du vollkommen recht. Auch so ein Christian und Edge, so mein Gott, Alter, auch schon mehrmals gegeneinander angetreten. So,
ja.
Ne? Das ist Cena Orton und so, ne? Es gibt diese Paarungen, aber die sind alle nicht so, weil halt eben schon vieles gezeigt wurde.
Ja.
Matchtechnisch.
Voll. Voll. Richtig stark, ey. Richtig, richtig stark eingeleitet. Damit habe ich in dieser Form nicht gerechnet.
Ja. Top gespielt.
Geil. Heftig.
Schön.
Und Roman hat gesagt, er muss es alleine machen.
Mhm.
Wichtig. Wichtiges Detail auch tatsächlich, weil ich mein Bruder Jakob steht die ganze Zeit neben ihm und guckt grimmig.
Ja.
ja.
Stimmt.
Er hat ja noch gesagt, ich muss das vor den Augen meiner ganzen Familie klarstellen.
Ja.
Ne? Ja. Stark.
Cool.
Stark. Da doch nochmal Roman, der in den letzten Wochen zu sehr angefangen hat, sich sehr sicher zu fühlen in seiner Sache, seit er Jacob hat.
Ja.
Nochmal knallhart bei den Eiern zu packen. Wenn das denn möglich ist, weil bei allem, was du herausgestellt hast über die optische Erscheinung von Roman Reigns, ist es extrem denkbar, dass er einfach nur animiert ist.
Ich würde wirklich gerne mal Roman Reigns' Hoden sehen.
Das lassen wir jetzt einfach so stehen und kommen zu AW.
Ich glaube, die sind wirklich so komisch gemeißelt. Naja, also nicht, ja, okay. Ja, keine Falten am Hodensack. So, ja, Mann, AW, wir hatten schon mal eine Top 7 mit Türen, ne?
Türen. Ach, Türen hatten wir Türen
hatten,
auch?
Ja, mit Drehtüren und so, sowas hatten okay. wir mal.
Ja, gut.
Oder bilde ich mir das ein?
Weiß ich nicht genau. Aber ist ja, also das, wie kommst du darauf? Weil in diesem Podcast sind ja Türen verboten. Türen verboten.
Alter, was?
Niemand hat das. Muss leider auf ein anderes AW Pay-Per-View warten, um über Türen zu sprechen.
Nein, Mann, Forbidden Door hieß das Ding, deswegen natürlich Türen.
Ja, aber es ist ja verboten, weil es Forbidden Door heißt, ja. Mann.
Es hat come on.
So, okay, cool. Ist für uns alle sechste Stunde.
Also, das war unser Talk über AW.
Ja, so, das haben wir uns zusammen angeguckt tatsächlich.
Ja, das haben wir geguckt.
Das hat in unsere Kalendarien hineingepasst.
Letztes Wochenende.
Genau, auch hier gab es inzwischen am Mittwoch, also vor, wenn wir das aufnehmen, 2 Tagen wieder eine Dynamite-Episode. Das heißt, wir müssen uns in unserem Gesabbel nicht nur auf Forbidden Door selbst beschränken, sondern können auch schon mal ein bisschen darüber hinaus gucken. Denn da sind, du hast es am Anfang schon mal gesagt, durchaus ein paar Interessantitäten passiert.
Interessantitäten.
Ja, fast wie ein richtiges Wort.
Ja.
So, ja, Forbidden Door, ey. Ja, da war was los, du. hat extrem wenig mit Türen zu tun.
Gar nichts, ne? Warum stellen die nicht mal wirklich einfach Türen dahin bei der Entrance Ramp?
Es hat extrem wenig mit Verboten zu tun. Alles schien alles extrem erlaubt. Gewollt zu sein.
Alles erlaubt. Und erlaubt.
Ja. Ja. Verbunden Door wäre eigentlich geiler, wenn es so als Entrance-Ding sie diese alte Tür von der Oldschool-Mini-Playback-Show hätte.
Stark.
Weißt du? Auch ja, so mit dem Rauch cool. Und so.
Ja.
Marijke Amado als Ring-Announcerin.
Marijke Amado, ein guter Wrestlerin-Name.
Definitiv.
Ja. Ja.
Naja, aber...
Hallo!
Willkommen zu AW Verbunden Door.
Man könnte generell alte Shows aus deutschen Fernsehen irgendwie dafür benutzen, so.
Schon.
Der Shit mit dem Zonk.
Ja, geh aufs Ganze.
Geh aufs Ganze, waren auch so 3 Türen und so.
Ja.
Kann man alles machen. Oder voll. Hier, Herzblatt. Ich weiß nicht, ob das eine Tür war. Doch, es war auch eine Tür, glaube ich, ne? Da saßen noch so 3 Menschen auf der einen Seite und dann stand eine andere Person auf der.
So eine Schattenwand war das, oder?
Schattenwand könnte auch eine Tür sein. In vielen Rollenspielkontexten wird es als Tour oder Portal durchgehen. Ja.
Ein Stadtportal war es.
Oh, hatten wir doch keine Top 7 der Türen?
Wir hatten Treppen auf jeden Fall.
Wir hatten Treppen. Türen doch, bisschen. Hatten wir.
Ja?
Ich erinnere mich, dass ich Falltür gesagt habe.
Krass.
Ja.
Na gut.
Ja, okay, schade.
Man kann Falltür in verschiedenen Kontexten sagen. Aber gut, gehen wir die verbotene Falltür hindurch. Das ist
eine geile Beleidigung, du Falltür.
Ja. Und betreten den Dungeon von, wo war das nochmal? In San Jose, ne?
Mhm.
In der im SAP Center. In front of the millions and millions, 9082 Zuschauenden. Ja, war Forbidden Door Dings. Ey, und ich mach einfach mal gerade so das, sag schon mal das allererste. Oh, ich weiß nicht, ob ich nicht mein Match des Jahres schon gesehen habe jetzt, weil, also, keine Ahnung.
Ja.
Wie sehr will man denn noch mir reinwürgen, was ich sehen will in dieser Scheiße, Alter?
Driller Maloney gegen Daniel Garcia. Ja, Mann! Driller ist mein Mann, Alter. Wirklich Match of the Year und das in 10 Minuten. Stark.
Driller.
Stark.
Okay. Ja. Das ist, ja. Was für ein Name. Dann doch wirklich Leon Scum. Weißt du, bevor du...
Nein. Ja.
Nee, aber so, also wir werden dann hinten dran nochmal darüber reden. Da ist der Weg für den großen Traum sozusagen in Wembley geebnet worden. Mhm. Mit einem fabelhaften Turnierfinale für den Owen Hart Cup.
Ja.
Aber ja, lass mal so ein bisschen reingehen, wa?
Ja.
Durch die verbotene Tür hinein.
Puh, können wir gerne machen. War natürlich wieder ein langes Event so. Ja. Aber AW-Events, also Lukas und ich skippen da schon auch viel.
Ja.
So, ne? Ist aber auch voll okay. Oft so mal so das erste Drittel oder so, keine Ahnung. Ist einfach sonst zu lang, ne? Also die Matches so auch in der Mitte der Card alle fast 20 Minuten. Das ist halt crazy.
Ja.
Das ist wirklich, also es ist einfach sehr lang. Aber auch sehr gut. Ja, also, ja. Also ja. Where's the best wrestle, so, Mann, ey. Das sind diese Phasen, wo ich halt viel AW gucke, so. Heute auch erst Dynamite geguckt, jetzt von gestern, vorgestern. Das ist grandioses Wrestling. So, das versaut mir immer wieder den In-Ring-Faktor bei WWE so in diesen Phasen, weil es ist oft einfach nicht so gut, gerade in der Masse,
gerade, was man da gerade, kriegt. Ja, gerade auch in den Main-Event-Matches dann witzigerweise. Ne? Also es gibt ja dann doch in den Shows die Mid-Card-Filler-Matches, die dann
klar
einem das Wrestling-Ding liefern.
Ja.
Aber ja, gerade wenn man dann
also
so,
bei WWE jetzt.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber wenn man dann so ein Main-Event-Match hinterher schiebt, ist das schon manchmal echt eine wilde Transition.
Ja, das waren die letzten Jahre halt immer dann irgendwie Rhodes und Punk und so. Und da kriegst du halt nichts Neues, wrestlerisch.
Ja.
Bei AW kriegst du immer wieder Neues. Also das ist unfassbar. Auch teilweise, wenn man die Aufeinandertreffen schon mal hatte oder so, es ist immer wieder krass, gerade im Main Event, was da los ist, Alter. Jetzt 35 Minuten absolutes Gottgeficke zwischen Ospreay und Swerve.
Unmenschlich.
Das kannst du nicht machen, sowas. Also es ist
unglaublich.
Talent. Also da wird alles in den Ring geschmissen. Crazy.
Ja.
Geil. So, voll. Danke dafür.
Voll. Es hat sehr viel Spaß gemacht tatsächlich, ja. Sich da reinzugucken. Also ne, gab ganz, 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 ganz klare Standout-Matches.
Ja.
Ja, aber mal so allgemein gesprochen gerade, also ich weiß nicht, lohnt sich halt nicht, die Card jetzt hier großartig durchzudingsen,
nee, ja,
weil ist ja auch einfach oft so, die Dinger, also das ist immer noch so diese eine Sache, die ich an AEW halt auf der einen Seite sehr schätze und auf der anderen Seite halt auch so super weird finde, ist diese Events, ne, und in all ihrer Länge und Ausufernheit und auch in ihrer wrestlerischen Klasse, die hinterlassen bei mir immer so ein seltsames, unabgeschlossenes Gefühl. Ich bin dann sehr euphorisiert von dem Wrestling, das ich gesehen habe, aber davon abgesehen sind mir so, keine Ahnung, 80% der Ereignisse einfach scheißegal, weil die keinerlei Konsequenz haben für irgendetwas. Ne? Es sind halt geile Matches um geiler Matches willen. Und das ist cool und das ist wirklich fein. Ich bin damit total cool, aber es ist witzig, was das so mit einem macht. Muss aber sagen, für mich hat diese Nachfolge Dynamite, und es gab wirklich in der Vergangenheit, gerade wenn wir dann auch mal so eine richtige Review zu einem AEW-Event gemacht haben, gab es gerne mal diese Follow-up-Dynamites, die einfach ungefähr alle Bälle, die man hätte mitnehmen können, von dem Pay-Per-View gefumbled haben und mich einfach richtig kalt gelassen haben. Mhm. Diese Follow-up-Dynamite ist das harte Gegenteil davon. Mhm. So, die hat richtig geil die Energie weitergetragen und ich bin am Start. So, ich habe jetzt richtig Bock auf die Road to Wembley, weil das sehr gut weiterging. So,
ich sehe das auch als absolutes Kombipaket. Ja. Forbidden Door und die Dynamite drauf. Mhm. Nahtlos ineinander über. Du hast die Dynamite beginnen ja sogar mit Footage von Forbidden Door.
Ja.
Was geil war, weil da einfach die ganzen Main-Event-Ficker einfach hinten durch den Tunnel gingen so irgendwie und aufeinander getroffen sind und in Interaktion miteinander waren.
Ja.
Alle Größen, ne? Also Mox, Ospreay,
ja.
Omega, MJF. So, let's go. Also gib mir das einfach, ne? Das ist ein perfekter Ansatz, wie man das weitererzählt. Deswegen, was du eben sagtest, ich glaube, AEW hat gar nicht so den Anspruch, dann unbedingt die Dinge immer so zu beenden. Das soll, ja. Ich glaube, das ist anders als bei WWE. Du erzählst oft einfach darüber hinweg einfach weiter.
Das irgendwie. Sehe ich auch so. Ja, ja.
So,
ich,
ne?
Das, deswegen, ich, ne, sag, dass ich sag nicht, dass ich das schlecht finde oder so. Ist es nur so, es ist halt manchmal weird einfach.
Ungewohnt dann wahrscheinlich genau, in dem genau, Fall so, für dich dann, ja.
Genau, so in der direkten Abfolge. Aber es ist, wie gesagt, es ist hier jetzt gar nicht so, denn dieses Forbidden Door war ein ganz klarer, in mancherlei Geschichte, nicht nur in einer, Meilenstein einfach auf dem Weg zum nächsten Ding. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, und ich sehe es aber bei dem Event speziell jetzt auch gar nicht so konsequenzlos. Also mir war da schon vieles nicht scheißegal, weil ich guck gerade so, es gab halt diese Finals, so, ne? Das war diese Owen Hart Cup Finale. Ein bisschen analog zu dem, King and Queen of the Ring, die haben ja auch dann alle irgendwie World-Title-Matches, wenn die das gewinnen. Deswegen sind das schon abgeschlossene Turniere für mich, also diese zwei Matches. Dann hast du noch ein Number-One-Contender-Ding über dieses Multi-Man-Ding, Team Briscoe gegen Team Don Callis MJF. So, da waren schon Abschlüsse für mich da, beziehungsweise so klare Sachen, die das hier die Event beenden und dann weiß man, wie es weitergeht. So, das fand ich tatsächlich alles sehr gelungen, wie es so gemacht wurde. Ja, viele Filler-Matches auch. Also, was du jetzt eben gesagt hast, so Match for the Fun, siehst du, so Kenny Omega gegen Zack Sabre Jr. Hat natürlich keine Konsequenz, braucht man. Also, ist danach eigentlich egal.
Ist für mich aber eins der erzählerisch relevanteren schon wieder. Witzigerweise, weil
was das reine Match angeht, aber nicht die Konsequenz, weil es hat keine. So.
Nee, aber es ging für die beiden ja um etwas und das haben sie mir in dem Match sehr gut erzählt.
Das gewinnen, ja.
Ja, aber auch miteinander, also dass es ausgerechnet die beiden sind sozusagen, mit der Historie, die sie haben. Aber ist auch nicht so weiter wild, wir können gerne mal kurz reingehen zu Kenny und Zack, weil das war, glaube ich, eins der längsten Matches auch auf der Card. Ich guck gerade mal.
25, 26 Minuten.
Drittlängste tatsächlich. Oh, ich habe das so geliebt, Mann.
Ja.
Es ist also wirklich so, ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn man regelmäßiger Zuschauer von New Japan Pro Wrestling ist, ob sich, das haben wir beim Gucken, hast du das, glaube ich, gesagt, wir haben uns auf jeden Fall kurz darüber unterhalten, so ob man sich an Zack Sabre einfach satt sehen kann dann irgendwann, keine Ahnung. Aber
Zack sehen, ja.
Für mich so als Gelegenheitszuschauer seiner Matches, ja. Ich lieb das halt, ne? Und natürlich ist Kenny Omega auch ein fantastischer Gegner, aber ich lieb das einfach, wie Zack Sabre Jr. einfach alles nochmal eine Ecke smarter und asozialer, beides gleichzeitig, ja. Macht als halt alle anderen, weil ich bin ja erklärter Fan von Kontern im Wrestling. So, Zack Sabre Jr. kontert aber nicht einfach nur Moves. Der fängt halt Moves von seinen Gegnern auf und dreht die sofort gegen sie um.
Ja.
Und zwar nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, sondern am laufenden Band. Und nicht nur den Signature, sondern halt, also der vermittelt mir wirklich sehr authentisch dieses so, er kennt halt einfach jeden Move, den sein Scheißgegner macht, weil er ein fucking Nerd ist. Ja. Und hat sich halt überlegt, was er damit macht. Oder hat es sich halt nicht überlegt und macht einfach gerade, was ihm einfällt, weil das einfach so natürlich bei ihm fließt. Das ist so fantastisch anzugucken. Wirklich, es hat so einen Spaß gemacht. Love it. Love it.
Ja, also das und das Main Event waren hier meine Top-Matches, so auf jeden Fall. Zack Sabre Jr., habe ich jetzt auch so im Gespräch mit anderen erfahren, ist nicht jedermanns Cup of Tea, um im englischen Jargon zu bleiben. So, ich glaube auch, weil es einfach ein sehr ungewöhnlicher Charakter ist. So, ich glaube, man erkennt oder kann was mit der Attitüde von ihm anfangen oder halt nicht. So irgendwie. Ich bin froh, dass ich es kann, weil er mir wahnsinnig viel vermittelt. Ich finde ihn extrem charismatisch.
Ja, ich auch.
Mit seiner ganzen Assiness und alles, was er so zwischen den Moves macht, wie er die Moves macht, also in den Moves, seine Mimik, sein Trash-Talk, sein ganz ungewöhnliches Game, während er einfach wrestelt, so charakterlich. Das gibt mir super viel. Ich finde es gleichzeitig lustig, nehme ihn aber trotzdem total ernst als böser Typ, so. Macht super viel Spaß, den Typen also auch vor dem Hintergrund zu sehen und natürlich wrestlerisch, was du gerade gesagt hast. Super unique, also niemand ist so im Submission-Game drin. Ganz wenige, die sich Submission also neu erfinden und so umsetzen. Ne? Ich erinnere Jonathan Gresham, ich weiß gar nicht, was der gerade so macht.
Ja,
gute Frage. Der war noch so ein Kandidat immer dafür. Aber Zack Sabre Jr. ist hier wirklich eine Nummer für sich. Hat ja sich dann auch nochmal neu erfunden, körperlich.
Ja.
Hat in den letzten 5 Jahren irgendwie echt super viele Kilos nochmal an Muskeln draufgepackt. Ging aber auch vorher total gut, so fand ich.
Ja.
Jetzt macht er aber halt auch mal hin und wieder mal so ein Power-Move. Also er hat sich einfach noch versatiler aufgestellt. So, er kann noch mehr jetzt.
Ja.
Selling passt total. Es hält auch mit so einer stumpfen Brit-Miene. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn er so Power-Moves nimmt, dann guckt er einfach immer so leer. Ja. Also ich lieb's auch. Ich lieb's auch. Das ist super anspruchsvoll, aber auch man nimmt viel mit. Ich kann mir auch vorstellen, gerade so so Typen wie du, wenn die ihn sehen, achten natürlich dann auch auf die Ausführung dieser Submissions und so. Wenn man sich da so ein bisschen auskennt, wird man auch belohnt von ihm, weil er halt vieles tatsächlich auch wirksam macht und nicht nur kamerawirksam, sondern halt wirklich wirksam. Und das ist ja im Wrestling eigentlich eher nicht so der Fall bei Submissions.
Ja, voll. So, ich meine, das eine, was er so gut macht wie eigentlich kein anderer Wrestler, ist halt, er klettert halt in Submissions, ne? Also und damit meine ich jetzt nicht, irgendwie, er klettert irgendwo dem Gegner hoch und hält dann eine, sondern der setzt halt einen Armbar an, dann zieht er den Armbar ein bisschen, dann adjustet er nochmal, verändert seinen Winkel, der Armbar wird dadurch heftiger, dann isoliert er den Arm nochmal, setzt sich oben drauf, gewinnt mehr Kontrolle, so hält aber die gleiche Submission, so der steigt halt einfach darin auf und zwar sinnvoll. So in vielen anderen Fällen gibt's dann nochmal, keine Ahnung, so ein Zurückziehen oder sonst irgendetwas, das krasser aussehen lässt, ohne dass es wirklich irgendwie einen Gewinn tatsächlich ist, so.
Ein Figure Eight zum Beispiel.
Ja, genau.
Das beste Beispiel in der Hinsicht.
True, ja. So, aber Zack Sabre Jr., ne, dann wirklich, also der isoliert halt einfach immer weiter und gewinnt mehr Kontrolle, so arbeitet sich da halt einfach hoch. Das ist schon sehr geil und auch ohne Not. So nicht nur so mit einem Ruck, sondern wirklich so durch mehrere Stufen einfach so, bis er meint, ja, jetzt gut.
Und er macht sich gleichzeitig da eben darüber lustig, dass er das macht.
Ja, voll.
Und dass es kann.
Mit einer herrlichen Überlegenheit. Das ist wirklich wunderbar.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr geil. Es macht schon Bock, ey.
Ist auch mittlerweile zweifacher World Champ bei New Japan Pro Wrestling, was echt eine Hausnummer ist. Krass, ja. Cool, ja. Gut, dass wir das mal erwähnt haben.
Also. Luke James Uggles Eatwell.
Ich werde ihn nur noch Uggles nennen. Das ist doch kein Name. Uggles?
Uggles. U-G-G-L-E-S.
Der wurde 100% in der Schule wegen seinem Namen Uggles gemobbt und hat dann halt irgendeinen Typen kennengelernt in so einer Nebenstraße. Vielleicht der Hausmeister von der Schule. Und der hat ihm halt irgendwie Submission Holds beigebracht. Und dann konnte er sich damit wehren und wurde das.
Keine Ahnung.
Eine plausible Story, glaube ich. Absolut logisch.
Sowas wie eine Schule auf der Isle of Sheppey gibt. Aber ja, kann schon sein.
Isle of Sheppey hört sich an wie, da sind nur Schafe.
Ich guck mal, was es ist.
Isle of Sheppey.
Ja, okay, nee, ist doch gar nicht so abgelegen, wie man denken würde.
Ja. Ja, cool.
Ja.
Aber dann, ja, genau. Und also, das ist auch das Schöne bei Forbidden Door. Du hast dann auch schon verschiedenste Arten von Matches und Stile, so. Und das hast du ja oft bei AW.
Ja.
Hier war es von der Card her ziemlich smart gesetzt, so dass es nie irgendwie mal langweilig wurde, weil man gleiche Matches hintereinander hatte oder so.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Also ich meine, direkt nach dem Match wurde es halt auch echt wild, ne? Da hast du mit Moxley und Bandido ungefähr den größten Kontrast, den du zwischen zwei Wrestlern haben kannst.
Ja,
ja das war
auch
schon...
Auch gutes Match.
Auch roughe Nummer, ey.
Mhm. Bandido hat wieder ausgepackt auch, Alter.
Ja, aber hallo.
Ja.
Das Thema... das moderne erzählerische Mittel der reißenden Maske ein bisschen weiter erzählt.
Ja.
Aber es sah schon krass aus. Was gab's noch?
Das verrückte Thousand-Man-Match.
Ja, Team Briscoe gegen Team DC-MJF.
Ja. Du hast ein bisschen gecallt, ne, dass Andrade turnt.
Ja. Ja, was heißt
also mir gegenüber zumindest.
Ja, ja.
Wir haben keine Preview gemacht, oder?
Nee, haben wir nicht.
Okay.
Ja, also das hat für mich danach gestunken, dass Andrade turnt.
Ja. Ich glaube, Andrade riecht sehr wohl.
Andrade riecht schon gut, das stimmt. Ja. Also wahrscheinlich.
Ja.
Genau. Ist da passiert, ist jetzt auch nicht so überraschend.
Überraschend war dann doch dieses Fuck Don Callis and MJF-Shirt.
Ja.
Also Fuck liest man dann doch selten im Wrestling.
Ja, 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 und dass er aber auch wirklich offensichtlich mit der Absicht, das Ding zu sabotieren, schon da reingegangen ist, so.
Wichtig.
Ne? Weil, sonst, das Shirt kann er sich nicht zwischendurch im Match gemalt haben, so.
Ja.
Sondern das hatte er halt am Start, um das zu pullen, so. Das ist schon gut.
Ich finde das gar nicht gut. Schlimmste Entscheidung, das zu tun, weil man dann halt seinen gemeißelten Körper nicht sehen konnte während des Matches.
Gleichzeitig muss ich sagen, ich finde die Entscheidung an und für sich trotzdem zweifelhaft, weil die schrecklichste aller Konsequenzen daraus haben wir jetzt halt dann in der Folge Dynamite gesehen. Jetzt muss Andrade wieder für sich selbst sprechen und das tut einfach niemandem einen Gefallen. Aber dass er halt in Richtung Face unterwegs war, das war sehr eindeutig schon die letzten Wochen vorher und damit bleibst du halt nicht lange in der Don Callis Family so.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Andrade total Bock hat, gefeiert zu werden, so. Mhm. Dass das da einfach mit reinspielt, dass der Face sein will. Mhm. So. Mhm. Aber der ist ein Natural Heel eigentlich.
Ja.
So.
Ja, er wird auch immer ein bisschen zwielichtig bleiben, glaube ich. Also das Latino-Playboy-Gimmick und so, das wird er auch behalten, denke ich mal. Und das ist halt immer so ein. Der wird halt nie 0815-Face, hoffe ich sehr.
Ja, ja.
Jetzt, in dieser Phase.
Das hoffe ich auch. Aber ja, wie gesagt, er muss jetzt für sich selbst reden und das ist schwierig.
Ja,
ja, aber gut, der hat jetzt auch irgendwie eine Rechnung mit MJF offen.
Ey!
Aber es dauert noch einen Moment.
Selina Vega, Managerin.
Gib.
Setz sie doch dahin. Ja, das war eine Traumkombi damals.
Gib direkt, bitte.
Geil.
Ja, kann jemand den Anruf einmal machen?
Das ja.
Würde ich sofort nehmen, ja.
Oh.
Gerne. Vielen Dank.
Wollte ich nur erwähnt haben.
Okay. Ja, du hast ja völlig recht.
Ja. Da gibt's auch tatsächlich Recht und Unrecht. Das ist rechtens das zu tun, ja.
Ja, ja.
Fucking hell.
Ja.
Oh,
nehme ich sofort. Also, ja. Das war wirklich, für mich war Don Callis und Andrade eigentlich ein Match made in heaven.
So.
Vor allem hätte man nicht, wäre Kyle Fletcher nicht so schnell zurückgekommen, hätte Don Callis all seine Gelüste
ja.
in Richtung Andrade weiter ausspielen können, so als quasi Zwischenaffäre.
Ja.
Aber dann kam Kyle Fletcher vielleicht auch einfach zu früh zurück und Andrade wurde eifersüchtig oder sowas, ich weiß es nicht genau. Aber ja, ist okay, der ist da jetzt raus, ist gut, der ist eh, wenn man so will, zu stark für diese Faction auf so eine gewisse Art.
Mhm.
So, die kommen halt nicht gut klar mit mehreren Nummer Einsen.
Mhm.
So, das hat sich ja relativ schnell gezeigt und jetzt wird Andrade irgendwann dann halt auch mal MJF
ja.
auf die Eier gehen wollen. Aber das muss einen Moment warten. Der hat erstmal andere Dinge zu tun, zu denen wir gleich kommen.
Ja. Wenn wir bei dem Match sind, müssen wir noch ganz kurz sagen, Leo Rush heftig.
Das stimmt. Da kam ja noch einer aus seinem Rucksack raus.
An der kranksten Phasen eines Matches ever.
Ja, wirklich. Der hat ja auch einfach das komplette Heel-Team einfach alleine ja. auseinandergefickt.
Ja.
Also außer Andrade vielleicht, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber das war schon, was geht denn ab? Wie stark ja. kann man denn Leo Rush, der eigentlich alles verliert,
ja.
darstellen? Wobei, der hat einen Titel, ne? Ring of Honor Television-Title, glaube ich.
Ja, genau. Der ist ja. so schwarz gefärbt.
Ja.
ja.
Hat er,
ja und der hat auch ein Titel-Match bei Dynamite jetzt. Hat er verloren gegen Kevin Knight, aber ja. Der
steht aber das drin. War nicht um seinen eigenen Titel, sondern um den von Kevin Knight.
Ja, genau. Ja.
Aber Leo Rush schon wirklich crazy. Also wirklich crazy, was man da,
ja.
was der so macht.
Ja. Ich wüsste auch nichts Besseres, was man mit ihm hätte machen können.
Das nee.
Ist ideal.
Ja.
Und in seiner ganzen ja. Abgefahrenheit so.
Ja, voll. Crazy Gollum einfach.
Absoluter Gollum. Ja. Let's go. Und seinen Wrestling-Stil so anzupassen auch. Er ist irre. Also, boah. Ja. Leute, ey. Leute. Ja, gut.
Stimmt, das habe ich schon fast verdrängt, dass der in dem Match war, aber es fand ich geil.
Ja.
Wirklich Highlight in dem Ding.
Ja. Ja, Mark Briscoe hatte jetzt dadurch dann ein Match, weil das Face-Team gewonnen hat, hat aber dann auch verloren.
Ja, erwartungsgemäß.
Gegen MJF, genau. Ja.
Genau. Bisschen geblutet, bisschen verloren. Ja. Fertig.
Schön.
Ja. Ich guck gerade mal so.
Das andere war gut mitunter, ist aber jetzt aber, finde ich, nicht so groß besprechenswert. Shoulder
Pack braucht man nicht.
Ja.
Tekla hat ihren Titel verteidigt gegen Starlight Kid.
Tekla, beste immer noch.
Beste Heel, bester Oldschool Heel im Business.
Ja.
Cobb und Cage haben die Dogs besiegt.
Natürlich.
Ja. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon zu dem anderen Owen Hart Cup Finale kurz kommen. Mercedes Geld hat Maya Welt besiegt.
Ja, sehr langes Match.
Ja, ja, also schon ein Schwachpunkt auf der Card für mich.
Ja,
voll. Die haben nicht so. Das hat irgendwie viel gestolpert.
Ja. So. Maya World ist da auch einfach nicht. Also ja. Die wollen halt Mercedes Monet halt für Wembley. Das haben sie jetzt. Die haben ein Title-Match jetzt.
Maya World 23 ist sie.
Ja, super jung, super unerfahren, also ist einfach nicht ready. So.
Ja, so, ja, aber also ich finde, und genau das, weil sie Monet für Wembley haben wollten. Aber jetzt hast du halt die Situation, du hast Mercedes Moné und Tekla als amtierende Titelträgerin für Wembley. Und Stand jetzt, also weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist doch ein Heel-gegen-Heel-Match.
Ja, schon.
Und du kriegst doch Mercedes Moné nicht auf Face gedreht.
Nee, bitte nicht. Bitte nicht.
Also auch jetzt mit dem, was sie bei Dynamite so nochmal dann represented hat.
Ja.
Und Tekla verliert doch den Titel so schnell nicht. Also gehst offensichtlich bei den Damen mit hier gegen hier rein, wie mir scheint.
Ja.
Keine Ahnung. Fände ich dumm.
Ja, aber werden sie wahrscheinlich machen, ja.
Ja, wird wahrscheinlich darauf noch. Also wrestlerisch sicherlich toll. Also ich habe voll Bock drauf. Ich liebe beide auf ihre Art. Hm. Hab von Mercedes Moné aber lange kein Match mehr gesehen, das mich wirklich überzeugt hat, muss ich sagen. Nicht nur nicht umgehauen, sondern wirklich auch überzeugt allein schon. Ist ein bisschen länger her. Bei Tekla sieht das ein bisschen besser aus.
Ja, bei Tekla ist vor allem charakterlich bei mir. Also ich finde die jetzt wrestlerisch auch nicht irgendwie überragend oder so. Die macht aber einfach abseits des reinen In-Ring Handgemenges einfach sehr schöne Sachen, die ich so nirgendwo anders bekomme.
Ja, ja, aber nur die macht ihren Shit In-Ring auch richtig.
Ja, und also dem halt angepasst auch, ne, was sie macht und so. Also es ist schon einfach hochgradig unterhaltsam und trotzdem natürlich einfach einen geilen Heel-Heat, weil sie halt wirklich richtig bösartig ist.
Ja.
Alter Schwede ist die böse. So, was sie mit diesem Stardom Inhaber oder was auch immer der Typ da macht, immer tut und so.
Ja.
Das ist fantastisch.
Mit dem anderen Okada.
Ja, Okadas Vater.
Und wie sie auch einfach dann nach ihrem Match Starlight Kid nochmal demaskiert hat und reingespuckt.
Ja, immer.
Und so.
Und damit den Okadas Vater verprügelt.
Ja.
Ja. Let's go.
Spucken generell einfach großes Thema bei Tekla gerade.
Machen wenig Frauen.
Ja, ja, ja. Wrestling. Ich glaube, das ist schon auch ein sehr bewusstes Mittel, um sie halt noch ein bisschen mehr halt toxic und disgusting zu machen auf so eine Art. So. Die ist schon dirty, ey.
Super.
Voll. Tekla ist super. Ja.
Tekla im Tag-Team mit Liv Morgan. So vom Vibe her und so. Stell dir das mal kurz vor. Fänd ich irgendwie schön.
Mhm.
Fänd ich schön.
Ja. Toxic Blondes.
Bestimmt drei Punkbands, die so heißen. Ja.
Ja. Eine mit rein weiblicher Besetzung, die zweite mit einer Frontfrau und ansonsten nur Männern und die dritte sind einfach nur Männer.
Ja. Absolut. Ja. Glamrock auch ganz viel.
Ja.
Yay.
Ja. Bei einer von den drei Bands sind alle Haarfarben vertreten, außer blond.
Das wären die geilsten auf jeden Fall.
Ja, so, gut, okay, hätten wir das auch. Ich überlege gerade, gab es noch irgendwas, was relevant war?
Von dem Event jetzt nicht so, ne? Main Event halt insane, hatten wir eben schon gesagt, aber das Interessante fand dann bei Dynamite statt, fand ich. Also da gab es echt so drei Sachen, die ich einfach super cool fand.
Ich überlege kurz. Nee, also weil das war dann auch alles irgendwie nicht mehr so wichtig. Wobei, einer der stärksten Momente tatsächlich für einen, also für Bandido, weil ich Bandido wirklich auch einfach sehr, sehr mag. Nee. Den fand ich so im Match einfach erzählerisch nochmal echt, echt geil gemacht. War dieses letzte Aufbäumen vom Bandido im Choke von Moxley, als er sich quasi nochmal so hochgepusht hat, um zu versuchen, dem Ding zu widerstehen und sich bekreuzigt hat nochmal.
Ja. Ja.
Bevor dann direkt in der Folge da drauf Mox nochmal zugezogen hat und das Ding dicht gemacht hat. So. Also wirklich so, als hätte, das fand ich irgendwie geil, dass Bandido, der ja nun mal keine Mimik dafür hat, um das zu erzählen, das mit dieser Geste einfach gerade gezeigt hat, dass er nochmal alles rausholt gerade, was er aufbringen kann und es reicht dann halt nicht.
Ja.
Gegen dieses stoische Game von Mox. Das fand ich schon richtig geil als Finale.
Ja.
Ja.
Bandido jetzt Atheist.
Ja. Ja, das hat schon starke Bilder produziert, das Match so. Ja.
Ja, das ganze Event eigentlich.
Ja, voll.
Also, es ist wirklich.
Ja. Ja. So, den würde ich noch hervorheben wollen. So.
Ja, mach doch.
Hab ich auch.
Mach doch, ey. Ja. Aber lass mal bitte in die Dynamite kurz gehen noch.
Let's go.
Also ich habe eben schon von dem Opening-Segment von Dynamite gesprochen, was halt Footage von Night of Champions war. Nicht Night of Champions, das wäre krank. Forbidden Door war. Falscher Einspieler.
Ups.
Und YouTube-Video von Night of Champions eingespielt, live. Ja. Ich finde das richtig geil, was da gerade an Beziehungen gemacht wird. Es haben alle, gerade so die Main Eventer, mit allen irgendwie was zu tun, haben irgendwie Beziehungen, manche auch kritisch, manche auch nicht so sauber in den Beziehungen, Osprey Omega zum Beispiel, zweifelhafte Entscheidungen, Loyalitäten, ne, ist jetzt irgendwie das ein Problem für Omega oder sonst was oder für andere auch, dass Osprey jetzt bei den Death Riders ist, hat jetzt offiziell einen Patch.
Ist er bei den Death Riders?
Ein Patch
darüber Hose. Können wir gleich noch reden.
Wenn du einen Patch von deiner fucking Gang an der Hose getackert hast.
Hat Match. Er den dran getackert, ja. Im Match? Okay.
Haben sie am Ende haben sie gezeigt, also in dem Match, was okay, er hatte, Osprey hat irgendwas gewrestelt.
Da der mit Mox zusammen.
Match.
Okay, krass.
Ja, witzig, den Patch dran.
Das muss mir entgangen sein, weil ich habe auf diesen Moment gewartet, in dem quasi man dieses Bekenntnis so richtig sieht.
Ja, ja,
so, weil sie sind ja auch getrennt voneinander reingekommen und so.
Ja, und getrennt auch rausgegangen. Ne? Ja, also Mox ja, haut ja immer seitlich ab.
Das ist schon witzig. Okay, aber es bleibt dann immer noch lose. Okay, das mit dem Patch ist mir witzigerweise gar nicht aufgefallen.
Ja, nee, deswegen ist für mich gar nicht mehr lose. Also die haben einfach nur andere Arten reinzugehen so. Und rauszugehen, aber der ist dabei offiziell jetzt so, sonst machst du den Patch nicht dran. Er hat halt kein Oberteil an, deswegen siehst du es nicht so explizit, aber die Kamera hat nach am Ende nochmal so draufgezogen.
Mm, okay,
so ja, gerade im Postmatch Fire Rider hat man das nochmal
okay, so. Okay, da habe ich schon weiter geskippt, deswegen.
Also, das ist schon ja, das ist schon spannend, dass er da jetzt bei ist. Ich fand das Gelaber am Anfang zwischen den ganzen Leuten, gerade zwischen Osprey und Mox, was halt inhaltlich oft ein bisschen leer ist, aber ich fand so vom Vibe, vom Style her finde ich das schon alles richtig richtig cool irgendwie.
Ich fand die Phasen, durch die dieses Segment gegangen ist, echt interessant. Also es fing auf so eine Art an, wo ich die Befürchtung hatte, dass es richtig scheiße wird. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, Will Ospreay ist ein richtig unprofessioneller Kackwichser. Ich meine, da kommt halt Post-Match Renee Paquette zu dir an und will ein Interview mit dir führen, so. Und dann taucht Moxley auf und du beendest dein Interview, weißt du, als so Number One Contender und bist, ey, Entschuldigung, aber das ist gerade wichtiger, ich muss mit deinem Ehemann reden. So.
Ist auch noch der Ehemann.
Ja, wirklich so. Was ist das für ein Kack-Move, weißt du? Also, jetzt, auch so, also, wenn man jetzt überziehen will, die beiden Frauen werden weggeschickt, damit die Männer sich unterhalten können.
So. Beiden Frauen?
Ja.
Ach so, stimmt, der kam mit seiner Alex rein. Er hatte
Alex Winter an der Hand.
Ja,
so, stimmt. Hatte wirklich, beide Frauen werden weggeschickt, damit die Männer kurz reden können, bedeutungsschwangere Sätze austauschen. Okay, meinetwegen, wenn das euer Bild ist, auf das ihr Bock habt, aber jetzt mal Spaß beiseite so.
Warte kurz, es geht glaube ich nicht um das Bild, so ja, sehe ich das Bild, aber die Idee dahinter ist für mich, dass sie zeigen wollten, dass es wirklich für Osprey wichtig ist, diesen Mentor,
natürlich,
diesen Vater, den Großvater Moxley irgendwie nochmal so präsent zu machen. Ne? Also das Gewicht von Moxley für Osprey wurde dadurch halt rausgestellt.
Natürlich, so. Selbstverständlich.
Ja, weiß ich nicht, muss man schon sagen. Also
genau.
Schwächt das vielleicht so ein bisschen ab, sieht natürlich immer noch nicht so cool aus.
Genau, aber ich wollte gerade genau dazu übergehen halt. Aber dann ist der Modus, in dem Will Ospreay, den ich echt beobachtet habe in diesem Segment, der Modus, in dem Will Ospreay John Moxley zuhört, ist wirklich krass so. Also weil das ist einfach dein Number One Contender. Ne? Das ist der Hoffnungsträger-Typ, den du schickst, um MJF, den sie gerade mit Vollgas in Richtung Endstufe Vollwichser-Heel ballern, so.
Ja.
Den sie als neuen Erlöser positionieren, so. Nachdem MJF halt Hangman kaputt gemacht hat, für immer, so.
Ja. Was das World-Title angeht,
ja. Ja, genau. Aber
ja.
Als die Galionsfigur, die sie herausstellen mit dem Titel, ist Hangman für immer tot. Den haben sie geopfert für MJF. Und wenn man so will, halt auch für Will Ospreay.
Das ist der größte Preis der Promotion, ja.
Ja.
Ja,
ja. Ja. So, ja. Aber wie kleinlaut geradezu, wie wissbegierig er seinem OG Moxley dazuhört, weißt du, also der geht da ja wirklich so hin wie zu Papi und ist so, ey, als du letztens gesagt hast, du fängst an, es zu sehen, was mich angeht.
Ja.
Was genau hast du damit gemeint? Weißt du, so richtig armselig Fishing for Compliments mäßig. Ich will von Papi nochmal hören, dass er stolz auf mich ist und kriegt ja auch genau das dann so. Also Moxley gibt dann halt so eine Moxley-Antwort, so eine kryptische irgendwas gelabert Dings mit irgendeinem
Zitat. Das sage ich nicht öffentlich.
Genau, mit von irgendwelchen asiatischen Autoren wahrscheinlich so. Irgendwas aus der japanischen Philosophie zitiert und keine Ahnung. Ja. Um dann am Ende aber zu sagen, I'm proud of you.
Ja.
So. Ich will das jetzt, will mich darüber gar nicht lustig machen im Sinne von, also ich überzeichne das jetzt so ein bisschen, aber ich finde wirklich so, wie Will Ospreay das mimisch macht, wie er an Moxley hängt, das finde ich schon wirklich stark so, weil dabei die ganze Zeit diese Spannung aufrechterhalten bleibt von einem Will Ospreay, der natürlich auf Todesendorphinwelle ist nach dem Sieg gegen Swerve, nach dem Ding, was das ist, so gerade eigentlich so langsam von seinem Adrenalin runterkommt, so, aber halt natürlich super happy ist, dass er das geschafft hat und in Wembley halt dieses Titelmatch haben darf und soll, aber immer noch diesen Druck halt einfach spürt, Erwartungen gerecht zu werden. Und es halt braucht, dass jemand ihm dabei hilft, damit klarzukommen und dafür direkt nach dem Match zu Moxley geht in Therapie. So, ich finde es wirklich interessant erzählt, so, dass der Typ das halt einfach braucht, dass er das nicht alleine ist und nicht alleine kann, sondern dass da mehr dazu gehört, um oben anzukommen, so, und dass er halt nicht der Typ ist, der dafür über Leichen geht und sich andere zunutze macht, sondern der Unterstützung, Inspiration, Motivation, Rückhalt sucht. Bei anderen. So. Finde ich total interessant erzählt.
Ja, ist es auch. Ist auch sehr ungewöhnlich. So baust du halt eigentlich nicht dein Number One Top Face, also auch so von der Hierarchie im Roster auf, ne? Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und da war auch noch mehr drin, ne? Moxley hat ja dann auch nochmal so gesagt, ja, es geht ja eigentlich gar nicht hier drum und hat dann so auf den Own Hard Cup Title geschlagen. So, es geht halt irgendwie darum, dass wir hier den Laden retten und so. Es ist halt immer noch irgendwie Death Rider Business, den Laden zu retten. Alles ein bisschen weniger klar, als es noch damals war.
Ja.
Und gleichzeitig wird es halt diese ganze Thematik Death Riders, Osprey und so, wird halt immer wieder von irgendwelchen anderen. Das ist ein bisschen wie bei Bloodline und Sikoa und LA Knight und so. Wird von Faces und Heels irgendwie aufgegriffen.
Ja.
Auch kritisch beleuchtet. Da kommt dann, also, ne, allen voran natürlich irgendwie Omega. Dann aber auch so ein zurückgekehrter Jay White, der das auch nochmal sagt, so, ey Mann, hier Death Riders, irgendwie komisch, dass ihr die jetzt alle noch, dass ihr die heute anfeuert. Hat er gesagt. So.
Hat er gesagt.
Also, ich so, ja, Jay, absolut. So, das ist wirklich komisch. Alles.
Ja.
Also auch das wird, da sehe ich Parallelen zu der Bloodline-Nummer tatsächlich mit Reigns und so.
Mhm.
Reigns und Moxley, Alter.
Ist funny, ne?
Mhm.
Dass ausgerechnet die beiden auch sind.
Ja, fällt mir gerade erst auf, so richtig.
Ja, sehr.
Und genau, das sorgt für Gesprächsstoff vor der Kamera, aber auch halt in meinem Kopf oder so. Durchaus erstmal sehr spannend.
Ey Mann, wo du dieses Reigns Moxley gerade gesagt hast, das ist mir letztens schon irgendwann beim AEW gucken so in den Sinn gekommen, wie crazy das ist, wie halt diese drei Dudes, die halt mal The Shield waren, einfach das Ding prägen gerade.
Alles, ja.
So.
Ja.
Und das, was Seth Rollins aufgegriffen hat jetzt, als er Reigns konfrontiert hat, das ist bei AEW ja sichtbar. Wie John Moxley, die nachkommen, die nächste Generation, vorbereitet. Der trägt zwar selbst noch einen Titel, aber halt einen Midcard-Titel, aber der ist gerade einfach der aktive Mentor des großen Hoffnungsträgers der nachfolgenden Generation.
Moxley macht, glaube ich, das bei AEW, was Seth Rollins bei The Vision machen wollte.
Ja, ist so. ist so.
Tatsächlich.
Ja.
Lustig, dass wir das noch nie vorher so in Verbindung gesetzt haben, aber dafür braucht es wahrscheinlich so einen Hybrid-Podcast wie diesen jetzt, wo wir über beide Promotions reden, dass einem das mal auffällt. Das ist super spannend.
Voll.
Krass.
Ja.
Und die sind ja befreundet, ne? Die können sich ja wirklich abgesprochen haben, dass sie das jetzt so machen wollen.
Ja, also und mal ganz grundsätzlich, es ist schon bemerkenswert, wie diese drei Typen halt einfach das Game prägen, ne? So, also der eine halt, die einen auf der einen Seite bei der einen Show und der andere eben in dieser anderen Show, so.
Wahnsinn.
Ja,
Total. Und gänzlich unterschiedlich halt von ihrer Art. So.
Klar. Der eine hat eine Gang, der andere eine Familie.
Ja.
Der eine wollte so eine lose Truppe aufbauen.
Der, ja. Genau, der eine inszeniert sich als Visionär, der andere als Philosoph,
ja.
Der dritte als Pate. Ne? So?
Ja. Ja, genau, ist ja so.
Es ist ja, ja.
Philosoph.
Ja, komm.
Ja, es ist so, ja.
Ja, ja. Ja, aber dann hast du dann halt so. Und dann gehen wir mal das Ding weiter. So, und dann, das fand ich ja wirklich sehr interessant, wie Will Ospreay in diesem Eröffnungssegment von Dynamite, du hast es ja gesagt, dann durch verschiedene Beziehungen durchgeht, weil dann, nachdem er mit Moxley fertig ist, so, kommt Kenny Omega. Mhm. Und das ist halt ein krasser Kontrast, weil die beiden haben dann ja doch miteinander ein bisschen mehr Historie noch, dadurch, dass sie eben bei New Japan halt auch einfach eine lange parallele Zeit hatten, so,
ja.
Als Will Ospreay halt ja, halt eben noch nicht dieser große Hoffnungsträger unmittelbar vor dem Erreichen des Karrierehöhepunkts war, sondern halt einfach dieses Golden Child, so, ne, in dem man gesehen hat, der ist die Zukunft, so dieser designierte Hoffnungsträger, bei dem man gehofft hat, er würde all das werden, was er inzwischen geworden ist. So.
Ja.
Und Kenny Omega, ja, diese Best Bout Machine und all das.
Mhm.
Und dann tritt halt Will Ospreay diesem Typen, mit dem er diese viel längere Beziehung hat, gegenüber, nachdem er sich halt von Papa Moxley, von dem er sich halt dieses Ich bin stolz auf dich abgeholt hat,
und den Patch
gelöst hat,
ja.
Tritt er Kenny Omega gegenüber und sagt zu ihm halt einfach wörtlich, ey, behandle mich nicht, als wäre ich dein Sohn.
Ja, und wurde gerade 3 Minuten vorher wie ein Sohn behandelt.
Ne?
Ja.
Dieser Kontrast, ja. So, also
ja.
Ist wirklich so, der kommt halt einfach in die Pubertät, Will Ospreay gerade.
Ja, genau.
So.
mit irgendwie Mitte 30.
Ja. Und bricht halt und das ist dann ja das Ding von Kenny Omega, ne? Der wirklich wie so ein Papi ist da halt so, ey, das machst du gut, aber pass mal da auf mit dieser Sache. Ich weiß ja nicht so, aber ich bin auch stolz auf dich und ey, du kannst immer zu mir kommen so.
Ja.
Und Will Ospreay will halt aber mit genau dem brechen und sucht sich andere Wege und so weiter. Es ist wirklich so ein bisschen ja, wie die Pubertät eines Wrestlers, der auf eigenen Füßen zu stehen beginnt und sich selbst sein. Und das habe ich vor, keine Ahnung, halbe Stunde oder so, ja schon gesagt, so sich halt aussucht, von wem er sich seinen Rückhalt, sein Backup, seine Motivation und auch ein bisschen seine Philosophie holt. Und von anderen eben nicht so. Aber sich den, und das finde ich das Bemerkenswerte an Will Ospreay so, bei all dieser, weiß nicht so, bei all dieser Ambivalenz, die da halt so drin hängt, ne, weil das, du hast ja gesagt, eine komplizierte Beziehung zwischen ihm und Kenny Omega jetzt. Den Respekt, den hat er sicher. So, der hat ja Unterstützer auf jeden Fall auf seiner Seite, egal ob die cool mit dem sind, was er gerade macht und wie er das macht oder nicht.
Ja.
Die Leute können sich auf ihn einigen. So, er ist dieser Auserwählte.
Ja.
Nur die Mittel und so sind vielleicht nicht allen recht und die Associations. Das finde ich sehr, sehr spannend für, ja, halt so einen Top-Face, dass man dem direkt das mitgibt, so, dass es eben nicht alles im Sinne aller ist und sich alle darauf einigen können, aber worauf sich alle einigen können, ist, dass er es ist.
Mhm.
So.
Das ist im Prinzip wie bei Hangman Adam Page damals gewesen. Da konnte man sich auch einigen. Er ist derjenige, der und dann damals halt AW von Moxley befreit.
Mhm.
Aber da haben sich ja auch ganz viele Leute hintergestellt. So, er war natürlich ein bisschen cleaner damals als Ospreay jetzt, weil Ospreay halt dieser zweifelhaften Gang beigehört jetzt.
Ja.
Aber das war auch ähnlich wieder so. Es gab dann auch so komische Beziehungen zwischen Hangman und Swerve und so damals und sowas. Also da, das sind Erfolgsstories. Ich sag's dir, das ist schon geil, weil diese Beziehungen einfach spätestens seit Bloodline-Anfängen damals vor ein paar Jahren und so ein prägendes Element sind und Leute sich auch daran gewöhnen, ZuschauerInnen sich daran gewöhnen, dass das wichtig ist, dass das ein wichtiges Element ist, Leute in Beziehung zu anderen zu sehen, dann als Charaktere zu erkennen darüber und dann entweder dahinter zu stehen oder einfach nur Interesse zu haben oder was weiß ich so, ne? Super, super spannend. Ich fand's auch interessant, dass du gerade gesagt hast, dass Ospreay sich dann halt irgendwie diese andere Philosophie dann eher sucht so und gleichzeitig Moxley halt als Philosophen darstellt. Also ich glaube, das ist genau der springende Punkt, so, ne? Dass Ospreay halt bei Omega nichts Neues mehr lernen kann. Der bringt ihm halt irgendwie bei, wie man sich korrekt verhält und krasse High-Flying-Moves macht oder so. Jetzt mal blöd gesprochen, wenn man sich die in so einem Dojo vorstellt. Moxley kann ihm halt was anderes mitgeben, tatsächlich so. Ne? Das ist, ich wollte das ja über die letzten Wochen auch dann im Ring mehr sehen, was ich nicht gesehen habe. Vielleicht geht's aber auch gar nicht darum, dass Ospreay jetzt auf einmal ein Submission-Wrestler wird, sondern vielleicht geht's wirklich einfach vor allem um dieses im Kopf, so, dass du halt irgendwie eine Philosophie mitnimmst, die er gerade in seiner Pubertät braucht, um einfach den nächsten Schritt zu machen, wohin es auch immer geht. Ja. Ja, ne? Ob es jetzt halt irgendwie kein guter Umgang ist vielleicht oder so, sei mal dahingestellt. Aber er braucht das gerade für seine Entwicklung, mit diesen Leuten um Moxley rumzuhängen, um irgendwie weiterzukommen. Das kommt er bei Omega nicht.
Und das ist im Kontrast, du hast vorhin, deswegen würde ich das gerne nochmal aufgreifen, du hast es ja gesagt, so, Moxley hat im Prinzip so dieses einen Titelgewinn klein gemacht.
Hat er, ja.
So, dann hat er gesagt, darum geht's gar nicht.
Ja.
So. Sondern es geht, hat er dann auch noch gesagt, so, how can you be of service oder sowas? So, und da geht es ihm ja um den greatest sport in the world.
Ja.
So, wie kannst du etwas für Wrestling machen? So, und Kenny Omega nachzueifern, ist Kenny Omega nachzueifern und noch einmal Kenny Omega zu sein, so ungefähr. Und ich glaube, auf so eine gewisse Art kann man kritisch sagen, dass Will Ospreay das vielleicht sogar gemacht hat. Und ich meine damit nicht, dass er so sein wollte wie Kenny Omega, aber für einen guten Teil seiner Karriere kann ich mir schon vorstellen, dass Ospreay halt auch gerne dieser Typ gewesen wäre oder vielleicht auch immer noch ist, so, über den man halt sagt, der ist the best bout machine, the god of professional wrestling. Mhm. So, er ist immer der das krasseste Match hat. So.
Ja.
Und dass Moxley ihm aber sagt, so, wie kannst du über deinen er sagt ja nicht, gewinn keine Titel. So, ne? Und das ist ja auch nicht mal das Thema von Kenny Omega, möglichst viele Titel zu sammeln, auch wenn er zwischendurch auch mal der Belt Collector war.
Ja, ja.
So, sondern dieses, was ich metamäßig total spannend finde, ist, da drin hängt, wie kannst du der Sache dienen, dem Sport, so. Und das ist unabhängig von, ob die Leute über dich sagen, dass du der bist, der immer das krasseste Match macht, mach halt einfach immer, dass das Ding weiterkommt. Das ist es eigentlich so. Lass dir nicht von Kenny das beibringen, wie du selber deine krasseste Geschichte erzählen kannst, sondern wie du den besten Beitrag leisten kannst. Das ist, was ich dir erzähle. So,
ja.
Wenn man, das haben sie so explizit natürlich nicht gesagt, aber wenn ich irgendwie eine Trennung dazwischen ziehen will, was neben dieser Härte, ne, was das sehr offensichtliche Plakative ist, so dass, Ospreay nochmal eine neue Resilience lernt. Das war ja auch im Match einfach ein Kernding, wie er da seinen Hulk-Moment hatte, den ich schrecklich fand persönlich. Aber ist egal erstmal, das wollten sie halt, ne?
Ich habe ihn geliebt, ja.
So, ne, wie er so zum Moxley rüberguckt und dann Superkräfte bekommt und einfach einen House-Call wegsteckt, als wäre es nichts. So,
ja.
Wirklich so ein Hulk-Hogan-Moment, muss man ja sagen. Hasse ich, aber ist ja egal. Darauf wollten sie halt ein Stück weit hinaus, dass er diesen Willen mit rausnimmt aus dieser Death Riders Nummer, so.
Absolut.
Weil die halt einfach Scheiß wollen. Aber das Wichtige ist, dieser Willen kommt halt nicht einfach nur von, wir haben einen krassen Willen, weil wir heftige Motherfucker sind und Superkräfte haben, sondern wir haben einen Willen, weil es uns um etwas geht. Mhm. Und dieses Etwas ist größer als wir selber. Und das hat Moxley schon ganz gut transportiert, so.
Mhm.
Und das ist vielleicht dieser eine Unterschied zu Kenny Omega, dem ich das gar nicht unterstellen will, dass er selbstsüchtig ist und dem es um ihn selbst ginge, aber sein Moniker, das, was Leute mit ihm verbinden und was man ihm nachsagt, dreht sich halt sehr um ihn selbst.
Ja, absolut. So, ne? Wie bei vielen Wrestlern, die halt einfach ihr Ding machen und ihre Legacy bauen, ja.
Eben. Und das ist, das wiederum ist schon eine geile Sache, so, dass die auch über die Face-Heel-Grenze hinaus funktioniert, denn die Death Riders haben sich diese Idee gegeben, als sie eine knallharte, asoziale, mordende Heel-Faction waren.
Sind sie in Teilen halt irgendwie immer noch so.
Ja.
Die haben sich jetzt auch nicht rundum gedreht in der Hinsicht.
Ja, voll.
Wie Jay White nochmal gesagt hat.
Ja, voll. Also wirklich, hochspannend, wirklich. Also finde ich ganz faszinierend, wie auch Kenny Omega dabei wegkommt, wie der so richtig onkelig wirkt auf einmal.
Schon spannend, ja. Gleichzeitig ist Ospreay aber auch nicht so komplett abgewichen von auch diesen alten Freundschaften, die er hat und so. Er kam ja dann nochmal kurz vor dem Segment, wo Omega dann rausging und seine Entscheidung MJF kundgetan hat, kam ja auch nochmal raus und hat gesagt so, ey, Kenny, so, willst du es wirklich machen und so, bla bla. Also ihm ist jetzt nicht auf einmal alles scheißegal, was auch wichtig ist, um Ospreay halt weiterhin als Face erzählen zu können. So, ne? Der muss schon weiterhin auch für seine Leute da sein und so.
Definitiv. Das macht er halt gut. Also Ospreay von sich aus pflegt seine Beziehungen.
Ja, schon.
Lässt sich aber in seinen Beziehungen auch nicht alles sagen. Der ist einfach ein gerader Typ so und sagt dann Kenny Omega, wie man das in einer guten Freundschaft macht, ehrlicherweise ey, das finde ich gerade nicht korrekt von dir.
Ja.
So. Und das, der ist schon integer.
So. Und Omega hat es auch gut angenommen, weil er halt auch ein okayer Dude ist so, ne?
Ja, ja.
Gibt seinen Take, aber sieht dann so, okay, kommt nicht an. Dann sagt er so, hey, ist okay, so.
Ist dein Ding und du kannst dir sicher sein, mein Vertrauen hast du, so, ne?
Also, voll, eigentlich genau das, was
werd immer für dich
so
da
sagt.
Sein, egal wie du dich jetzt in der Nummer entscheidest, so ist dein Ding.
Ja.
So. Das ist schon wirklich stark, ja.
Das haben die Young Bucks auch zu Omega gesagt. Den glaube ich aber nicht.
Nee, den Young Bucks glaube ich nix. So, aber ja, apropos
Hurensöhne.
Apropos Kenny Omega.
Ja.
Der stimmt. Hat jetzt im Prinzip die Master Stipulation von AEW an der Backe.
Ja.
Jetzt demnächst direkt bei der nächsten Dynamite, die
Beach Break
heißen wird.
Ja.
Und tritt gegen MJF an. Und wenn er nicht gewinnt, dann das letzte Mal, war es das letzte Mal, dass er um den AEW World Title antreten durfte.
So nehmen sie die ganzen ehemaligen World Champs aus dem Picture raus.
So nehmen sie die Elite raus, ehrlich gesagt.
Und
sie
Elite auch noch, ja.
Dass die EVPs quasi sich selbst in Titelrollen schreiben können.
Ja. Wobei, ja, also Hangman ist kein EVP,
tatsächlich. Ja, klar.
Aber es ist Elite. Natürlich ein altes Elite-Mitglied.
Ja.
So. Ist interessant, dass MJF das macht. So. Wenn es hier klappt, müssen wir dann drüber reden. Finde ich das schon auch irgendwie cool, dass MJF sich das noch als so ein bisschen ans Revierheft kann dann.
Voll.
Er holt halt die heftigsten Leute daraus.
Ich finde das richtig geil. Ich finde, also auch das fand ich fantastisch verkauft, wie MJF aus der Nummer rausgeht und erstmal Nein sagt. Als klassischer Heel-Move. So, nein, ja, einen Scheiß kriegst du, ein Titelmatch, Onkel.
Ja.
So. Um dann nochmal zurückzukommen und zu sagen, warte mal. Wenn du das machen willst, wir machen das genauso, wie du gesagt hast. Ich dachte erst, er kommt mit irgendeiner Stipulation oder so.
Mhm.
Also im Sinne von für das Match oder so oder irgendwann anders. Nee, wir machen das genauso, wie du gemacht hast. Wir machen das nächste Woche, aber.
Ja.
Es war schon geil. Und du musst mir das heute noch beantworten, ob du das machen willst. So. Du hast keine Bedenkzeit, außer diese Dynamite-Episode. Das finde ich schon geil, weil Kenny Omega natürlich, wenn wir ein paar Wochen zurückdenken, oder im Zweifelsfall in die Go Home Dynamite gucken, halt an diesem Punkt ist, wo er sich fragt, ob er es überhaupt noch kann und um einen Titel antreten sollte, so, ne?
Ja.
Ja, und jetzt musste er sich das halt sehr eindringlich fragen, weil er es sonst nie wieder kann. Und es ist halt tatsächlich ein Jetzt oder Nie für Kenny Omega.
Das ist auch so geil. Diese ganzen klassischen Wrestling-Motive, die sie dann auf dem Weg zu der Entscheidung rausholen, dass er dann in so einem komischen, seltsamen, dunkel beleuchteten Keller steht und nachdenkt und so. Das ist so geil.
Gehst dramatisch. Du nicht zum Nachdenken in schlecht belichtete Räume?
Doch, eigentlich schon auch immer, ja. Ja. Stell mich da so in den Flur immer, mach die Türen zu. Das ist der einzige Nicht-Fensterraum hier. Ja. Also da ist schon einfach einiges drin. Und dass das dann auch aufgegriffen wird von vielen anderen Leuten, weil auch so ein Omega natürlich bei AEW mit allen in Verbindung steht.
Ja.
Dann ist es auch sinnvoll, dass sie dann auch ihm in Rücksprache mit den Young Bucks zeigen und so. Ist schon alles eine saubere Dynamite gewesen. In Kombi halt mit Forbidden Door. Gefällt mir sehr gut, was AEW gerade da fabriziert, ey.
Ja.
Und dann gibt's halt noch diese Side Match-Fäden-Dinger, so, ne, die einfach immer so laufen, hier, keine Ahnung, so ein Jumper-Jericho-Zeug. Das findet man vielleicht interessant aus irgendwelchen Gründen, dann guckst du dir an, vielleicht findest du auch egal, dann skippst du es halt, aber es ist halt irgendwie ein richtig geiler Drive drin in den Shows aktuell.
Ja. Und ey, dieses Erkennen von Beziehungen ist wichtig, ne, und Kontext ist wichtig, also, dass man, du hast vorhin auch schon angeschnitten, die Rückkehr von Jay White, der echt viel Mic-Time im Ring bekommen hat.
Mega viel.
Dafür nutzt, dass der zum Beispiel das auch nochmal problematisiert. Und der hat's, ist ja auch so relativ tweeny da so rausgekommen. So, der hat im Prinzip gegen alle erstmal einfach geschossen.
Gegen alle.
Und ja. sich feiern lassen. So.
Ja.
Ich liebe Jay White. Ich bin so froh, dass er wieder da ist. Und vor allem, wenn der am Mic so machen darf.
Ja, ja, der durfte einfach frei reden.
Geil, ist richtig geil.
Ja.
Das finde ich schon krass, wie er dann auch nochmal am Beispiel seiner eigenen Ausfallzeit, die ja nun wirklich lang war, ne, fast anderthalb Jahre,
das ist krass, ja.
So gesagt hat, so, ey Mann, als ich gegangen bin, da habt ihr euch noch gewünscht, dass irgendwie alles aus den Klauen der Death Riders gefangen, befreit wird. Und irgendwie jetzt jubelt ihr denen zu? Ich weiß nicht, ist richtig?
Ja, das habe ich doch eben schon gesagt.
Ja, genau.
Das ist super spannend, dass das so angesprochen wird. Ja.
Wie das zufälligerweise, aber dann wieder mit Absicht in der gleichen Show.
Absolut.
Ne? Ja. Einmal zusammengezogen wird, wie wenig Zeit dazwischen eigentlich vergangen ist.
Ja, ja.
Und ja, wie der Wind sich gedreht haben kann. Das ist voll geil. Voll geil. Sehr, sehr interessiert an dem, was jetzt so passiert auf dem Weg nach Wembley, so, weil diese Story ist eine große, die mit Will Ospreay. Das ist wirklich eine offensichtlich mit sehr, sehr viel Bedacht, Hirnschmalz und Nachdruck gebaute Geschichte hier.
Und Risiko, Alter.
Voll,
wie gesagt, klar. Wir waren sehr kritisch immer mitunter, ne?
Ja.
Und hatten viele Fragen, was ja. Death Rider Ospreay Connection angeht, ja.
Genau. Ich bin immer noch sehr, sehr interessiert, wie sich das alles ausspielt. Und jetzt ist halt einfach in den ganzen Nebenschauplätzen mit Kenny Omega zum Beispiel eben auch noch jede Menge Dramatik drin, so. Das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, wie geradezu nebensächlich Darby Allin wieder zur Seite gepackt wurde. Das finde ich krass.
War vor kurzem noch Champ, ne?
Das finde ich wirklich krass. Also ja. ich war schockiert über, es ist jetzt ein Pay-Per-View weiter zurück, aber ich war wirklich schockiert darüber, dass MJF gewonnen hat. Mit Blick auf Wembley natürlich total nachvollziehbar, haben wir damals auch schon im Vorfeld besprochen so. Aber dass Darby Allin überhaupt gar keine Avancen zu haben scheint, irgendwie einen Rematch anzumelden oder irgendwie was zu machen, sondern sich den nächst niedrigeren Titel jetzt schnappt, finde ich schon wirklich schade, weil sein Run war echt wichtig und hat mir, das haben wir auch seinerzeit in der letzten AW-Folge wirklich groß und breit besprochen,
ja,
richtig, richtig, also das hat mich einfach beim Herzen gepackt als Wrestling-Fan und mich auch echt aktiv wieder zu AW gezogen. So. Und ohne das, was Darby Allin gemacht hat, wäre ich bei der Will Ospreay-Nummer gerade nicht halb so dabei, wie ich das jetzt bin.
Ja, Mann, finde ich auch bemerkenswert, wie Darby Allin quasi fallen gelassen wurde jetzt und auf einmal den TNT-Title will. Ja, war ein Run sondergleichen. Also ein ganz uniker Run, der super konsistent mit seinem Charakter war, super Spaß gemacht. Ja, lass mal gucken, ey. Weiß ich nicht. Ich meine, immerhin ist da ein bisschen Story hinter, ne, mit Kevin Knight und ihm, aber
ja,
ist natürlich ein Abstieg.
Ja, ja.
Gehört auch dazu, keine Ahnung.
Ja, aber nun gut.
Ja, aber ey, ich freue mich wirklich, das für mich persönlich, um das einmal noch zu erwähnen, ich freue mich wirklich sehr über Jay White. Du hast gerade gesagt, wenn er so frei reden darf und rauskommt, ist er am interessantesten. Ich will, dass der mal eine richtig geile Rolle jetzt bekommt. Der soll sich Richtung Main Event jetzt mal irgendwie hocharbeiten. Das muss nicht World Title Picture sein, aber Main Event kann ja auch was anderes heißen bei AW.
Ja.
Er hat jetzt irgendwie mit allen möglichen auch Factions sich angelegt. Jetzt hat er irgendwie ein Match gegen Shane Taylor Promotions irgendwie bei Collision. Mhm. Gleichzeitig mit The Dogs hat er noch ziemlich Tacheles geredet. So, vor allem David Finlay halt irgendwie beleidigt und herausgefordert auch irgendwo. Da ist super viel drin. Also ich finde das geil, wenn so Leute mit so einem Selbstanspruch rauskommen und sich da hinstellen, irgendwie ihre geilen Ficker hinter sich haben und Bang Bang Gang ist gerade massiv präsent und also vollständig.
Ja.
Ace Austin, Alter, so geiler Typ. Sich da hinstellen dann und einfach mal wirklich sich mit allen anlegen.
Ja.
Das ist so geil.
Voll.
Also richtig Bock auf Jay White. Ja.
Ja, richtig doll. Einer der geilsten Theme-Songs übrigens im Wrestling.
Ja, durchaus.
Ja, stark, macht Bock.
Worüber wir jetzt natürlich ziemlich wenig geredet haben, weil es auch einfach nicht so präsent bei mir ist, leider, ist halt Women's Wrestling, ne? Wir haben eben über Monet geredet, so, aber ey, keine Ahnung, dieses Multi-Woman-Match hier um, ich weiß gar nicht, was das war.
Das war der TBS-Title.
TBS-Title, so super schlecht geworktes Match, Alter.
Ja.
So langsam und komisch gemacht, also wirklich fehlerhaft, Timing passte nicht.
Sehr bezeichnet dann, dass Shida das auch gewonnen hat, von der ich lange kein überzeugendes Match mehr gesehen habe.
Ja, hab, so. Shida auch ganz komische auch Form.
Auch ihr Finish verkackt hat ein bisschen. Sie wollte eigentlich das eine Bein, glaube ich, sah zumindest so aus,
von Statlander sich eigentlich noch so um den Kopf wickeln und musste dann irgendwie einen anderen Grip draus machen. Ja, nee, ist leider nicht so.
Ja, da fehlt auch gerade irgendwie so Leute, keine Ahnung.
Tekla ist die einzige, die konstant abliefert.
Wirklich? Ist so. Ja. Ja.
Naja, aber so ist es halt. Ja. Dings, Orange Cassidy hat das beste Merch-Shirt im Wrestling.
Ja.
Dieser querliegende Kopf auf Sonnenbrille in den Kragensteckhöhe ist wirklich eine, also ja. Kudos für die Person, die diese Idee hatte. Das ist wirklich.
Ja. Ja.
So.
Gut. Alles klar.
Ja, also das sind, ey, wir haben spannende Wochen in diesem Zirkus namens Wrestling vor uns. Halleluja.
Halleluja. Ja.
Gut. Von wegen Sommerloch.
Ja. Ist Gunther im Sommerloch?
Fragen wir ihn doch.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.